So, jetzt nochmal einen schönen guten Abend zu unserem Salon, zur letzten Schönheit, heute auch zur letzten Kühle. Das war jetzt der Clip, den wir bei allen Salons vorher gezeigt haben. Und die Rede, die Sie auch eben vorhin an der Arena gehört haben, das ist die Rede von Mai Scaff vom Montag. Jetzt sehen Sie kurz noch einen Clip, auch als Einstimmung auf unsere Diskussionsrunde. Hier ist eine kleine Anfrage zu hören. Und nach dieser kleinen Anfrage, die ja auch Thema des Abends ein bisschen sein wird, wird Philipp noch mal kurz etwas ganz anderes vorstellen, nämlich eine Weltpremiere. Und dann muss noch zu sagen sein, dass hier Poster ausliegen. Das sind Poster von der Flugbereitschaft. Die können Sie sich gerne mitnehmen und aufhängen. Am besten so, dass es viele Menschen sehen, weil das ist die Aktion, die um unsere hier stattfindende Aktion die ganze Zeit kreist und mehr in den Vordergrund rücken wird in den nächsten Tagen. Und jetzt erstmal die kleine Anfrage.
Seit letzter Woche gibt es eine Aktion der Künstlergruppe Zentrum für politische Schönheit. Flüchtlinge fressen Not und Spiele heißt sie. Sie haben ein Flugzeug organisiert mit 100 Schutzsuchenden aus Syrien in der Türkei, die Familienangehörige in Deutschland haben. Und fragen nach, ob die Bundesregierung, und das würde mich interessieren, ob das Thema war der Kabinettssitzung und inwieweit die Bundesregierung der Bitte und der Forderung nachkommen möchte, dass dieses Flugzeug Joachim 1, Flugbereitschaft der deutschen Zivilgesellschaft, ungehindert nach Deutschland kommen kann, auch im Zusammenhang mit § 63 Absatz 3 Aufenthaltsgesetz, in dem diese Sanktionen für Beförderungsunternehmen, für Flugzeuge beispielsweise hier in diesem Falle nicht fallen werden und deshalb die Menschen sicher und nicht über das Mittelmeer lebensgefährlich zu ihren Familienangehörigen in Deutschland gelangen können. War das Thema und wie positioniert sich die Bundesregierung?
Frau Kollegin, das war nicht Thema der Kabinettssitzung. Die Bundesregierung ist aber prinzipiell der Auffassung, dass eine Einreise in die Bundesrepublik Deutschland mit den notwendigen Erlaubnissen über die deutschen Konsulate erfolgen sollte.
Vielen Dank, Frau Bundesministerin. Dann auch danke für die Beantwortung und für den Bericht.
Ja, das ist Sevim Daktilen von der AfD. Die werden wir gleich noch hier haben. Ja, AfD oder Grün, SPD, ich weiß es nicht. Wir machen hier jedenfalls keine Parteitagswerbung. Jetzt kommt die versprochene Weltpremiere an Sie. Wir haben was vorbereitet, das wir morgen der Öffentlichkeit zeigen würden. Für den Fall, dass die Bundesregierung hat ja eigentlich schon Nein gesagt gestern. Sie kennen die Geschichte der Aktion. Morgen wird der Bundestag entweder die Abschaffung beschließen von Absatz 3, § 63 Aufenthaltsgesetz, nämlich das juristische Beförderungsverbot für Flüchtlinge. Wenn Sie das nicht streichen sollten, und die Zeichen stehen leider etwas auf Sturm, wir haben heute mit dem Vorsitzenden des Menschenrechtsausschusses gesprochen, der also immer an vorderster Front dabei ist, wenn es um chinesische Menschenrechtsverbrechen geht, und ihn gefragt zu seiner Einschätzung und wie er morgen stimmen wird. Und er hat gesagt, er wird sich hinter dieses Beförderungsverbot stellen. Also sogar der Vorsitzende des Menschenrechtsausschusses im Deutschen Bundestag verspricht schon, gibt schon Garantieerklärungen ab, dass dieses Beförderungsverbot, was diese hunderttausende Toten im Mittelmeer verursacht und auch tagtäglich jetzt weiter verursacht, auch in diesem Sommer des Sterbens, dass das in Kraft bleiben soll. Und wenn dem so ist, dann haben wir schon den nächsten Schritt gestartet. Und das ist diese Aufklärungskampagne. Die werden wir dann, wir haben für ungefähr 120 Millionen Euro in Pakistan, in Afghanistan, im Irak Werbebudgets eingekauft. Also alles zusammengekauft zur Hauptsendezeit die nächsten Wochen für die Bundesregierung. Und dann zeigen wir diese Spots. Sie sehen die jetzt als Erster.
Wir möchten Sie darüber unterrichten, dass der Schutz der EU-Außengrenzen und die widerrechtliche Einreise nach Europa ab 2017 neu geregelt werden. Seit dem EU-Türkei-Abkommen wird niemand, der sich eines illegalen Grenzübertritts schuldig gemacht hat, mehr aufgenommen. Der illegale Grenzübertritt stellt eine schwere Straftat dar.
Trotz des eindeutigen Strafrechts gibt es Zehntausende, die sich weiterhin nach Europa verlaufen. Das Bundesinnenministerium hat dem Bundestag einen nationalen Maßnahmenplan vorgelegt, der ab 2017 für die Bundesrepublik Deutschland gilt. Wird der Ersttäter beim illegalen Grenzübertritt aufgegriffen, muss er nach Artikel 95 Absatz 1b des Aufenthaltsgesetzes präventiv von der Bundespolizei gekennzeichnet werden.
Wir müssen ein leicht verständliches, klares Signal in die Herkunftsländer senden, das die Menschen davon abhält, sich überhaupt auf den Weg zu uns zu machen.
Bei einer wiederholten illegalen Einreise werden Sie nach Artikel 95 Absatz 7 konsequent verurteilt. Die Novelle des Aufenthaltsgesetzes sieht ab 2017 vor, Straftäter, die wiederholt gegen europäische Einreisebestimmungen verstoßen, öffentlichkeitswirksam unter Berücksichtigung der bestehenden Tierschutzrichtlinien zu bestrafen.
Die besondere Schwere der Einreisekriminalität erfordert entsprechende Abschreckungsmaßnahmen. Die zuständigen Behörden werden ab dem kommenden Jahr zur robusten Abschreckung und zur Aufrechterhaltung von Recht und Ordnung Flüchtlinge an öffentliche Spiele übergeben.
Wir wollen Ihnen sagen, kommt gar nicht erst. Ihr habt keine Chance. Ihr werdet unser Land wieder verlassen müssen.
Die Botschaft des Bundesinnenministers ist unmissverständlich. Kommt nicht hierher. Ihr werdet zu den wilden Tieren geworfen.
Viele Menschen beschweren sich heute über die Abstraktheit und Unsichtbarkeit der EU. Die Europäische Union muss jetzt gegenüber der Bevölkerung Handlungsfähigkeit beweisen. Die Spiele erfreuten sich schon im alten Rom enormer Popularität. Die Arena stellt ideale ideologische und politische Bedingungen her, um die Werte Europas zu manifestieren. Kommt nicht hierher.
Europa ist akut in seinem Wohlstand bedroht, in seinem Bestand und in seiner Zukunft. Wir müssen unseren außen- wie innenpolitischen Grenzen den nötigen Respekt verschaffen.
Natürlich ist die Bundesrepublik Deutschland ein Rechtsstaat, in dem auch weiterhin gilt Gnade vor Recht. Der gebrandmarkte Flüchtling, der durch den wiederholten Grenzübertritt seine niedere Gesinnung manifestiert, kann nichtsdestotrotz von der Bundesregierung nach Artikel 95 Absatz 7a begnadigt werden. Aber auch dann bleiben die Regelungen aus dem EU-Türkei-Abkommen über erweiterte Zwangsmaßnahmen bestehen. Er wird nach Artikel 42 unter Peitschenhieben in die Türkei zurückgeschafft.
Ja, soweit die Informationen zur Abschreckung. Es kommt auch noch jemand. Wir begrüßen heute Abend erstmal kurzfristig eingesprungen. Fantastisch, weil nämlich der Georg Dietz ein Kind bekommt, habe ich gehört. Und das
blank, sagt er.
Wäre jetzt hier schwierig, also das zu kombinieren.
Ich bin jetzt Georg Dietz.
Philipp ist heute Georg Dietz und wird flankieren und das freut mich sehr, weil dann bin ich nicht in der Verlegenheit, manchmal aus der Moderatorenfunktion heraus dann Informationen zu geben oder Stellungnahmen aus dem Zentrum heraus und so können wir das zusammen machen. Gleich kommt auch noch Sevim Dagdelen, die wir eben gerade auch gesehen haben in dem Clip. Sie braucht doch eine Weile. Bitte?
Genau, also müssen wir ganz kurz erklären den Gästen.
Sehr gut.
Es gibt eine namentliche Abstimmung im Bundestag über, ob Plastikbeutel verboten werden sollen oder nicht. Wohnsachen. Und sie muss leider hin, sonst wird sie gehängt. Die CDU, ihre eigene Partei, hängt sie. Und deswegen kann sie etwas später kommen. Sie hat gesagt, 19.50, also das wären 10 Minuten, wenn man von Bundestagsabgeordneten hört, namentliche Abstimmung und 19.50, dann weiß man meistens, vor 22 Uhr wird es nichts. Und deswegen sitzen wir jetzt hier erstmal zu dritt, beziehungsweise ich werde nur was sagen, wenn ich gefragt werde und übergebe.
Ja, ich stelle gleich eine Frage. Ich habe eine gute gerade, ist mir eingefallen. Ja, erstmal danke, dass Sie hier sind, Herr Steeg. Sie waren Präsident der Akademie der Künste bis letztes Jahr. bis zum letzten Jahr ein langes künstlerisches Leben hinter sich und Sie haben auch mit Josef Beuys gearbeitet. Und natürlich sind Sie jetzt ein idealer Gesprächspartner, um unsere Aktion zu deuten, wobei das natürlich nicht so einfach ist. Sie ist ja sehr vielschichtig und es ist eine komplexe Spielanordnung, die wir der Politik angedeihen lassen, aber auch uns selbst angedeihen lassen, insofern als dass wir hier vor Ort etwas theatral querstrich Lebendiges hingestellt haben und währenddessen wartet aber auch ein Flugzeug darauf zu starten und das ist eine erstmal davon abgekoppelte Aktion, aber sie dringt durch und so sind das zwei Aktionen letztlich, die miteinander korrespondieren. Trotz allem erstmal vor der Scheibe, Sie sehen die Tiger, was geht da durch Ihren künstlerischen Kopf?
Ja, ganz normal durch den menschlichen Kopf. Ist ja nicht zu trennen, der Künstler vom normalen Menschen, hoffe ich jedenfalls. Ich bin überrascht, ich habe das hier immer nur aus der Zeitung gelesen. Ich lebe ja im Augenblick wieder halb in Heidelberg und weiß das Ganze nur aus den Zeitungen. Ich bin über die Größe doch überrascht des Ganzen. Ich habe immer mit meinen kleinen Plakaten ein anderes Format gewählt bisher. Ein paar Großformate auch mal manchmal, da ist man ganz stolz. Aber ich weiß, was für eine logistische Leistung dahinter stehen muss. Das überrascht mich. Die erste Frage war an ihn, wer bezahlt das eigentlich? Frage ich alle Künstler, wovon lebst du? Bekommt man erstaunliche Antworten oft. Aber nochmal, ohne Spaß jetzt, beeindruckend, keine Frage. Wenn man immer etwas, wenn etwas real wird und nicht bloß darüber geredet. Viele Künstler gehen ja auch ganz andere Wege, deswegen muss das nicht der einzige Weg sein. Wenn jetzt alle plötzlich Kiefer, Tiger, Käfige aufrichten wollten, auch in der ganzen Republik, würden die Tiger ausgehen. Wir haben zwar in Heidelberg auch einen guten Zoo, ob die mitspielen würden, die Tiger weiß ich nicht, vor allem nicht, ob der Zoodirektor mitspielen würde. Insofern, also Respekt, finde immer Leute, die was tun, zunächst mal. Natürlich ist nicht alles tun toll, aber in dem Fall ist es, glaube ich, gerechtfertigt, zu Maßnahmen zu greifen, die der Normalmensch erstmal, die ihn erschrecken auch. Denn er möchte ja alles, die Mattscheibe ist ja wunderbar, aber die ist weit weg. Die Flüchtlinge, die wir da sehen, das ist ja ein bisschen erschaudern oder auch die empfindsamen Leute sagen, die armen Menschen. Und dabei bleibt es natürlich in der Regel. Wenn man sagt jetzt, ich habe ja die wunderbaren, schrecklichen Beispiele mit dem Herrn Gauland, der Boateng nicht als Nachbarn haben wollte, da wird es dann richtig konkret.
Und sich von Kinderaugen nicht erpressen lässt.
Ja, und dieses, ja, die Leute wissen schon, wie man auch die Leute dann, ja, sagen wir das, nennen wir ruhig das Mitgefühl, so in Grenzen hält, damit es in Grenzen bleibt. Und da sind auch, ich bin übrigens jemand, der nicht gegen die Politik hetzt. Da habt ihr den Falschen eingeladen. Also ich weiß, dass man da immer sofort Applaus kriegt. Viele, viele Veranstaltungen in meinem Leben gemacht. Und wenn man mal Politik verteidigt als demokratische Institutionen, von denen man hofft, dass sie die Dinge so regeln, zu aller Gunsten möglichst. Und Demokratie ist natürlich per se etwa was relativ Langweiliges. Das muss man zur Kenntnis nehmen. Was ist denn dann, wenn man einen Gemeinderat zum Beispiel jetzt, weiß ich, Wochen streitet um eine Abwasserregelung und dann zum Schluss alle einigermaßen zufrieden sind? Ja, was ist denn da faszinierend? Nichts. Und deshalb, ich habe mal gesagt, das Schlimmste, was der Demokratie passieren kann, wenn sie an Langeweile stirbt. Weil alles so, ja, alles schön geregelt ist. Und dann gibt es solche Aktionen, wie ihr sie da macht, die, weiß ich, der Normalbürger, ich komme aus dem Kleinbürgertum ursprünglich, die erschrecken natürlich erstmal davor. Dürfen die denn das? Wer hat das genehmigt? Wir sehen ja auch, dass die Genehmigung, sofern sie erstmal stattgefunden hat, erstmal wieder in Frage gestellt wird. Weil es für alles Regeln gibt. Die Regeln sind ja per se erstmal nicht schlecht. Die sind nicht gemacht als Dollerei. Solange man Demokratie lebt, geht man davon aus, dass die Leute sich auch Gedanken gemacht haben im Sinne ihrer Wähler. Was denn sonst? Das ist der Auftrag, den sie haben.
Da fallen einem ja sofort so deutsche Bonmots ein, wie es wird schon alles seine Richtigkeit haben, wir haben unsere Schuldigkeit getan, und ist nicht die Frage, darf man das? Eine typisch deutsche Frage?
Ja, natürlich. Solange die Leute noch fragen, geht's ja noch. Stell mir bloß mal vor, diese AfD, war das jetzt ein Versprecher eben? Oder? Ah ja, gut. Ah, ja, auch nicht mehr. Ich frage lieber.
Natürlich.
Ja, hätte ihr sein können. Soweit ist es ja, dass man das für möglich hält. Und deren Regeln möchte ich nicht haben. Und da muss man auch was dagegen tun. Das ist so. Und ich habe so eine Lebensregel für mich genommen. Ich bin ja auch Rechtsanwalt, ich bin Jurist. Da muss man sich auch schon bestimmten Regeln zunächst mal nicht unterwerfen, sondern man muss sie akzeptieren. Respektieren, wenn man sie nicht in Ordnung findet, dann muss man versuchen, sie zu ändern. Da muss man Leute suchen, das ist der Demokratie so, mühsam natürlich. Der Karl Valentin hat ja mal so schön gesagt, Kunst ist schön, macht immer viel Arbeit. Ich glaube, Demokratie macht noch mehr Arbeit. Weil man immer dann Leute finden muss, die dann nicht bloß sich empören. Ich habe einen Freund, der macht engagiert so eine schöne, organisiert eine Ausstellung, die nennt sich Mut zur Wut. Plakatwettbewerb international. Da sage ich ja, die Wut ist schön, aber was macht man als nächsten Schritt? Mich interessiert immer der nächste Schritt. Wir haben dann Leute gefunden, die eine bestimmte Auffassung haben, die sagen, da muss ich was ändern. So, und jetzt zu mir kommen sehr oft Leute, ich mache nun, bin spezialisiert, um das so zu nennen, auf Plakate, kommen immer Leute, sagen, da müssen Sie was zu machen. Und da müssen Sie, warum haben Sie dazu noch nichts gemacht, zu diesem und jedem Thema? Und dann sage ich immer, lassen Sie das zusammen machen. Ich glaube gar nicht, wie schnell derjenige weg ist. Der ist immer gleich weg. Der ist immer Urlaub, dann gleich, es geht jetzt nicht und die Frau kriegt ein Kind, wir kriegen immer alle Kinder, auch interessant, was ja schön ist. Aber das ist der Lackmustest dann immer. Findet man jemand, der mitmacht, der auch ein Risiko eingeht? Ich habe mich in meinem Leben wirklich mit den härtesten Konzernen angelegt. Das waren Streitwerte, da kannst du bloß von träumen. Wenn ich dann mal jemals von den 41% einen verloren hätte, wäre es aus gewesen mit meiner kleinen bürgerlichen Existenz. Ich muss auch meine Miete bezahlen. Früher hatte ich ein Auto, das brauchte auch Sprit. Das habe ich keins mehr. Aber es ist ein mühsamer Weg, um das nochmal zu sagen. Und das sind so Signale, so sehe ich das. Ich bin kein Performance-Mann, das überlasse ich anderen, die keine Angst vor Tigern haben. Ich bin da nicht ängstlich, das schon mal gar nicht. Ich bin extrem risikobereit. Aber ich glaube, das sind alle Künstler, die was versuchen, aus der Reihe auch zu tanzen. Auch Künstler formieren sich doch oft in einer Gemeinschaft und wehe dem, es bricht einer aus. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die nette Gesellschaft, in der wir alle leben, nicht möchte, dass sich Kunst und Politik irgendwie vermischen. Ich war relativ eng befreundet mit Heinrich Böll. Und immer wenn der einen, zum Beispiel, das ist jetzt für die Älteren, ein paar sind ja hier, zum Beispiel dieses, gegen die Bildzeitung das Buch gemacht hat, dann war das plötzlich eben schlechte Kunst. Das wurde vom Feuilleton in der Regel dann verrissen. Oder sein letztes Buch, Frauen vor Flusslandschaft, da ging es um die Bonner Politik damals, als die Regierung noch in Bonn war. Das wurde abgetan als, naja, es ist eben gut gemeint und es ist rührend teilweise sogar, aber es wurde nicht als Kunst gewertet. Und das schreckt natürlich auch manche Leute ab. Und ich bin ja nur in der Akademie gewesen, das gibt über 400 Mitglieder. Wenn ich aber jetzt sagen sollte, wer ist da wirklich interessiert jetzt an dem, auch an der Tagespolitik? Es gibt ja nicht bloß die große Politik, sondern viele, viele Dinge, die wir miteinander zu verhandeln haben. Dann komme ich auf ganz, ganz wenige Leute, die da, wo ich das Gefühl hatte, die kannst du fragen mal, dafür oder für jenes. Eine Unterschrift, das gibt schon einer noch leichter. Aber das wirklich dann mal auf Engagement auf Dauer zu erreichen wäre, schwierig. Da habe ich eben einen getroffen, der hat mich erinnert, dass wir mit Günter Wallraff mal so eine Anti-Bild-Zeitungs-Aktion gemacht haben. Ziemlich intensiv. Das war sehr hart. Könnte man heute nicht mehr machen, glaube ich. Und diese Zeitung bestimmt in einem Maße unser aller Gemeinschaftsleben, Das ist die mächtigste Zeitung geworden. Die Leute erkennen an, dass sie richtungweisend sind und kaum etwas dagegen sagen. In der Flüchtlingspolitik sind sie, wenn der Sohn ein Kämpfer dagegen ist wie ich, kaufe ich sie fast nie. Nur wenn es mich wirklich dann mal, wo ich denke, jetzt muss man wieder zuschlagen, dann sind sie in der Flüchtlingspolitik komisch. Also sind nicht, was man erwarten könnte, absolut dagegen. Weil die ein feines Gespür haben für die Leute. Dieses ertrunkene Kind am Strand, das war da auch als Rührstück. Konnte man sehen. Auf dem Motto, die armen kleinen Kinder. Aber zu sagen, jetzt müssen wir zum Beispiel diesen Paragraphen ändern, darüber weit würde das nie gehen. Die wissen genau, wo sie die Leute abholen und wo sie aber den Stopp sagen. Wenn es zu gefährlich wird im Sinne der, auch der, ja, der Meinungsfreiheit zum Beispiel, dann sind sie die Meinungsführer und geben vor, was die anderen. Ich habe neulich in Heidelberg, als ich losfuhr auf dem Bahnhof, saßen drei Redakteure vom Südwestfunk, hatten alle die Bild-Zeitung vor. Und da habe ich so ironisch, lustig gesagt, ihr holt euch immer die Tageslosung von heute wieder ab. Da haben die wirklich gesagt, du wirst lachen, ja, wir müssen wissen, was ist Tagesthema auf Seite 2 der Bildzeitung. Dann haben sie gesagt, wunderbares Land. Aber jetzt nicht, um zu resignieren, sondern, ich bin schon ein bisschen älter, aber da lässt die Kampfkraft manchmal rein körperlich nach. Deshalb solche wunderbaren Geschichten, was ihr da macht. Da wäre ich dann etwas zurückhaltender. Aber gut, dass es immer neue Leute gibt, die ihre Wege gehen. Du hast ja gesagt, ich war eng mit Beuys befreundet, mehrere Aktionen zusammen auch gemacht. Schönste fand ich immer noch die Stadtverwaltung, Stadtverwaltung in Kassel, wo er 7000 Bäume gepflanzt hat, immer eine Stele daneben. Also eben auch, der war auch einer, das Wort Macher ist immer so verkürzend, aber jemand, der was getan hat, der geredet hat, manchmal konnte man also gar nicht mehr folgen, der konnte stundenlang reden, stundenlang, wo ich dann auch sagte, also jetzt kriege ich Hunger. Oder Josef, jetzt lass uns mal an das reale Leben wieder im Augenblick denken, dass es Bedürfnisse gibt des Menschen.
Das wäre auch eine Frage gewesen, die ich eh stellen wollte. Was denken Sie, was hätte im Angesicht der momentanen Flüchtlingsdebatte denn Josef Beuys gemacht? Hirschfett auf Flüchtlingsboot oder was wäre das gewesen? Können Sie sich da was vorstellen?
Vorstellen kann ich mir vieles, aber nicht, was er gemacht hätte. Es gibt eine Geschichte, weil Boot, er hat mal eine Aktion gemacht, indem er von der einen Rheinseite in Düsseldorf mit einem Einbaum übergesetzt hat über den Rhein. Da hat mein Vater nur gesagt, sag mal, was ist denn mit dem los? Es gibt doch eine Brücke nebenan. Ja, die Brücke gibt's, aber er wollte natürlich etwas aufmerksam machen. Und die Aufmerksamkeit war garantiert. Da war eine Lebensrettungsgesellschaft, die da mitfuhr, weil das wohl sehr gefährlich war auch. Und er kam dann an mit, ich weiß nicht, da hatte ich so ein bisschen was Jesushaftes, so ein bisschen auch dieses Seherische und so ein Umhang, also nicht aufgeben. Das ist also, es müssen nicht immer Tiger sein, entschuldige, wenn ich das so...
Ja, ja. Weil Sie Böll
ich kann auch mal Schimpansen sein oder.
Weil Sie Böll erwähnt, Herr Stick, das ist ja wirklich interessant, weil der hat ja in seinen letzten Jahren wirklich von heute aus, würde man sagen, extrem agitiert. Ja. Also der soeben verstorbene Rupert Neudeck zum Beispiel, für ihn war Böll extrem wichtig. Also es ist überhaupt die Frage, ob Rupert Neudeck so diesen Halt gefunden hätte, in dem, wie er ihn gefunden hat in seinem Leben, wäre Böll nicht gewesen. Also der hat ihn wirklich nicht nur ins Stammbuch geschrieben, sondern ins Rückgrat und ihn auch ein Leben lang, obwohl Böll längst tot war, über das Grab hinaus ermuntert. Und wenn Sie das jetzt so beschreiben, da interessiert mich mal ganz kurz, wie gut war denn die Kunst dieses Buchs gegen die Bild-Zeitung? Also, weil das, was Sie dahinter beschreiben, es scheint mir schon zu stimmen. Es gibt... Kunst und Politik sind zwei Fräsmaschinen, die, wenn man sie nicht gekonnt aufeinander loslässt, sich gegenseitig vernichten oder zerstümmeln.
Ja, ein schönes Bild. Speziell dieses Bildbuch, das war ja da, also die Bildzeitung war, wir haben auch damals mit ihm zusammen und Göbel Gras war dabei, noch so eine Anti-Bild-Kampagne gemacht, die auch sehr viele Anhänger fand. Und dann merkt man aber sofort, wie der eine oder andere sagte, na ja, aber ich will doch an die Leute ran. Mein alter Freund Udo Lindenberg sagt, nein, Bild-Zeitung, so viel wie möglich. Weil das ist bis heute so. Und die pflegen dann auch ihre Leute. Und als ich da Präsident wurde, Akademie, habe ich gesagt, ich habe nur zwei Dinge, kann nicht gut Englisch, möchte eine Bahncard 100, zweite Klasse. Und ich werde der Bild-Zeitung nie ein Interview geben. Dann ist der Pressesprecher gekommen und gesagt, aber wir sind eine öffentliche Institution und das ist die größte Zeitung. Das kann man nicht anders. Deine privaten Sachen kannst du sagen, nee, das sind nicht meine privaten Sachen. Meine privaten Sachen sind in dem Fall öffentlich. Und ich bin ein leidenschaftlicher Kämpfer, kann ich schon mal sagen, für den öffentlichen Raum. Und deshalb ist das wichtig, dass das da draußen ist. Hätte man natürlich im Zweifel auch irgendwas Ähnliches auf der Theaterbühne machen können. Hätte man auch einen Käfig aufbauen können, die Tiger in der Nähe laufen lassen können und an jeden Abend. Sondern dass der öffentliche Raum, das ist für mich der demokratische Raum. Da finden die Auseinandersetzungen, die notwendigen Auseinandersetzungen statt. Und deshalb, es müssen auch nicht alle einverstanden sein damit. Das wäre ja noch furchtbarer. Wenn alle einverstanden sind, ja, prima. Das ist, würde mir ganz merkwürdig vorkommen. Aber nochmal Buster Böll, der wird jetzt 100 Jahre irgendwie, ist einer für mich der unterschätztesten Leute. Nicht, weil ich einfach mit ihm auch sehr viel gemacht habe. Die erste Begegnung war irgendeiner Kunstmesse. Doch, Kunstmesse, hatte ich gerade mein Arbeiterplakat. Deutsche Arbeiter, die SPD will ihre Willen im Tessin wegnehmen. Das erfolgreichste bisher, was ich je gemacht habe als Plakat. Da kam er an und sagte, der kannte uns noch nicht. Und da sagte der so, schön, was du da so machst, brauchst du Geld. Und sagte, das hat er noch nie anders zu mir gesagt. Brauchst du Geld? Und das war einer, ja, der merkte man, der wusste auch.
Wie viel hat er ihm gegeben?
Erstmal gar nicht. Aber eben, sagen wir mal, die Vergewisserung, dass da jemand ist, wenn es hart, da hatte er da mehrere Prozesse auch gerade am Hals mit der CDU damals, wenn es schief geht, dann ist da einer, der nicht bloß Sprüche macht. Also Schenkelklopfer und Schulterklopfer gibt es genug, die immer sagen, toll, was sie da so machen, das ist genau. Aber ich glaube, wenn es ernst würde, dann würde der keine 10 Euro geben, was er da eben noch so toll fand. Also das habe ich nur im Übermaß erlebt in all den Jahren.
Die Bild-Zeitung, wenn ich das kurz berichten darf, hat gestern mal so angerufen und sich sehr für die Tiger interessiert. Ja. Und die haben gefragt, wo kommen die denn her? Die wollten eine Home-Story über den Tiger-Dompteur machen. Und dann haben wir ihnen berichtet, dass die Tiger aus Libyen kommen, dort aus dem Gaddafi-Bestand wahrscheinlich irgendwie weggerannt sind während der Revolution und dann von der türkischen Armee gefangen genommen wurden und von Erdogan eben als Geschenk für diese Feier, für die Feier des großen EU-Türkei-Deals jetzt in die Bundesrepublik transportiert wurden. Und der Dompteur ein Niedriglöhner ist, der für 3,50 Euro die Stunde aus Bulgarien bei uns arbeitet. Und da hat die Bild-Zeitung, hat der Journalist nur gesagt, aha, ja nee, das kann er nicht machen, weil er muss eine Geschichte mit Lokalbezug machen. Und er dachte, die kommen aus Berlin oder aus der Umgebung von Berlin. Und dann haben wir ihm angeboten, ja, wir hätten da schon noch was mit Lokalbezug im Angebot. Wir haben nämlich 100 Familienangehörige, die hier Familienangehörige haben, auch in Berlin und gerade auch in Berlin und rund um Berlin, die also hierher kommen wollen oder hierher kommen werden mit dem Flugzeug am Dienstag. Und das wäre doch vielleicht eine ideale Geschichte mit Lokalbezug. Ja, hat die nicht interessiert, hat er sich nicht mehr gemeldet. Das war es dann. Also ich glaube, das gilt nach wie vor, das Verdikt. Nur, dass, wie Sie sagen, die Schamgrenze abgebaut ist und die Minister offen die Bild-Zeitung morgens nicht nur in der Limousine, sondern auch im Bundestag sogar schon halten und gar nicht mehr hinterm Berg halten, dass sie nur noch da reingucken. Was macht das in diesem Land?
Na, das hat auf jeden Fall das Land verändert. Also, dass wir gleichzeitig, aber gibt es immer Gegenbewegungen. Es wäre ja furchtbar, wenn wir nur ein Bild-Zeitungsland jetzt geworden wären, da plötzlich die größte Auflage, obwohl die Auflage teilweise auch sinkt wieder. Es gibt schon Hoffnung. Also es ist nicht mehr dieses allein selig machende Blatt für viele, aber muss man gucken, irgendwie an Tankstellen oder was. Lastwagenfahrer haben nie eine andere Zeitung vorne drin als die Bild-Zeitung. Und muss aber bloß einmal durch den Zug gehen, da findest du mindestens 20, 30 Leute, die eine Bildzeitung vor sich haben. Ich bin immer fündig, man findet immer einer, die weggelegt werden.
Und nehmen weiß, Sie die Ideen dann
auch,
weg?
Übrigens, man weiß, muss auch auf dem Laufenden sein, was die machen. Also nicht bloß einmal ein Urteil gebildet, und das ist ja eine reale Macht. Das ist eine Macht. Ein kleiner Politiker hat da nichts dagegen zu setzen in Wahrheit. Wenn die einen fertig machen wollen, dann machen sie das. Und ich habe mir aber also komischerweise so einen Sonderstatus erarbeitet, in dem dieser Chefredakteur schon zweimal zu mir gekommen und sagt, wollen Sie nicht mal, wenn du willst, dann was machen. Wir geben Ihnen eine ganze Seite. Gibt doch Künstler, die Seiten gestalten.
Wer war der Chefredakteur da?
Na hier, wie heißt er denn jetzt? Der jetzt immer noch.
Hier ist Kai Diekmann.
Ja. Diekmann, ja.
Ach, immer noch, ja.
Der ist immer freundlich und so. Die würden das auch machen. Einmal haben sie mich reingelegt, da gibt es immer eine Spalte, Personen des Tages oder sowas ähnlich. Da hatte ich irgendwas gemacht und dann haben sie mich da haben sie gesagt, bist du jetzt umgefallen? Meine Freunde waren sehr misstrauisch, weil ich dachte, ich hätte jetzt mit ihnen einen Deal gemacht. Nein, die sind auch letztlich so stark dann doch nicht. Man kann ein Leben führen gegen sie.
Aber Sie haben doch ein tolles Plakat gemacht. Klugendes Land, das keine intellektuellen Frauen.
Ja, das ist nochmal was anderes. Ein Volk, das solche Fußballer, Tennisspieler, Rennfahrer und Schwimmer hat, kann auf seine Universitäten ruhig verzichten. Sag mal, das wäre eine Antwort auf das Land.
Ich darf ganz kurz unterbrechen. Unser zweiter Gast ist da. Sevin Daktilen von den Grünen.
Ja, während Sie sich erstmal einrichtet, hallo, schön, dass Sie da sind, würde ich ganz gerne nochmal fragen, weil das interessiert mich jetzt gerade schon nochmal. Sie haben mit Wallraff, das könnte man ja schon auch unter Aktionskunst verbriefen, was Sie da gemacht haben. Jetzt, da haben Sie gesagt, das geht heute nicht mehr, aber also mich persönlich interessiert schon, gibt es Möglichkeiten, Aktionskünstlerische heute in dieser Zeit, die vielleicht dazu führen, die Bild nachhaltig zu zerstören, für immer und immer?
Ich glaube, dafür sind sie inzwischen zu mächtig.
Ja?
Also dieses Ziel würde ich auch nicht mehr haben. Wir haben damals immer ganze Listen gemacht, wir arbeiten nicht mehr für Springer Zeitung, weil das und das und das. Weil die auch mal den Böll, seine Kinder da ganz böse attackiert hatten und wilde Artikel geschrieben hatten. Dafür ist es zu weit gekommen. Die sind, aber heute haben wir das Netz noch. Ganz andere Mediensituation. Damals gab es nur ein paar Zeitungen, die wirklich überregional bekannt waren. Das ist heute anders. Deswegen muss man nicht resignieren. Aber manchmal überlege ich schon. Sag mal, jemand wie ich ist doch in Wahrheit gegen eine Bildzeitung machtlos. Aber doch nicht endgültig. Wenn man mal dieser Meinung ist, dann kann man mehr machen, als man denkt. Also ich bin ich manchmal ein bisschen erschrocken, wie viel Risiken man eingegangen ist und trotzdem immer dann in Anführungsstrichen erfolgreich war. Ja, weißt du, die schlimmsten Klagen waren gegen Rheinmetall, ein Waffenkonzern. Da gab es, das war ein Plakat, da waren 5 Personen von dem Konzern drauf. Und dann hat die Firma auch noch geklagt, das waren 6 Prozesse parallel. Und die haben mich so im Atem gehalten, weil die überall woanders geklagt sind. Das kann man. Das gibt dieses berühmte, wo man ein Produkt erwirbt, kannst du Berchtesgaden eine Plakate stellen, dann ist Gerichtsort Berchtesgaden. Das war das Vorverfahren, das hat mich jetzt beschäftigt. Und trotzdem, zum Schluss haben die gemerkt, dass sie gegen jemand, der auch damals noch eine Öffentlichkeit dadurch bekam. Sagen, das ist Waffenhandel ist wie Drogenhandel eigentlich. Da will man keine große Aufmerksamkeit. Und haben dann natürlich alles zurückgezogen. Aber wenn ich es verloren hätte, wäre eine Katastrophe gewesen. Und das gibt mir immer wieder neu, braucht ein bisschen Kraft. Wollen wir aber diese schöne Kraftreserve reden. Manchmal auch ein bisschen erschöpft ist schon. Ja. Aber ich habe das Gefühl, man findet immer, ich bin kein Anhänger mehr der großen Massen. Also das, ihr seid ja auch ein kleiner Kreis, wie ich das so sehe. Man muss nicht immer gleich 300 Leute auf die Beine bringen. Klar war ich auch bei der TTIP-Demo dabei hier.
Im Moment, wie viel sind gerade im Moment unterwegs? Im Sinne des Zentrums, das sind schon einige gerade.
70 Millionen, 80 Millionen, ich meine.
Ja gut, das ist natürlich, seid ihr eine andere Kategorie, aber dann in der Kreisklasse, wenn ihr dann schon Bundesliga seid. Nein, man kann mehr machen, als man denkt. Nochmal, das als letztes Plädoyer. Man denkt, man kann nichts machen. Das stimmt in der Regel nicht. Man kann nicht alles machen. Na klar ist das so, weil man schon die Grenzen der anderen dann verletzt. Menschenwürde ist nun mal ein zentraler Artikel in der Verfassung, auf die man sich auch jeder berufen kann, aber dann auch im Zweifel auch berufen muss.
Ja, und das ist natürlich eine fantastische Überleiterung zu unserem Gast. Schön, dass Sie hier sind, Frau Taktan. Und wir haben etwas gerade über undurchdringliche Machtsphären gesprochen und ein Zugang sitzt ja jetzt hier zu dieser undurchdringlichen Machtsphäre.
Hier sitzt Fall. Die Macht jetzt.
Der Bundesliga sitzt jedenfalls eine Brücke zu Macht, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Und schön auch hier Kunst und Politik nebeneinander sitzen zu haben, weil das ist ja auch Teil unseres Konzeptes, Kunst und Politik miteinander Funken schlagen zu lassen. Ja. Meine erste Frage natürlich an Sie jetzt aus aktuellem Anlass. Was wird denn morgen Ihrer Meinung nach im Bundestag passieren?
Ja, zunächst einmal nochmal Entschuldigung, dass ich so spät da bin. Wir haben heute mehrere namentliche Abstimmungen im Bundestag gehabt und jetzt gerade die letzte. Heute Abend hoffentlich die letzte. Ja, morgen wird einiges passieren. Es gibt mehrere Anträge, die beraten werden. Eins dieser Anträge heißt ja der Antrag, den ja einige kennen, den ich gestellt habe, Sanktionsregelungen für Beförderungsunternehmen, insbesondere Flug- und Schiffsunternehmen, abschaffen. Und zwar wird es dann eine Debatte geben. Wie gesagt, es gibt drei linken Anträge, zwei grünen Anträge, die werden alle insgesamt beraten morgen. Und das wird ungefähr so, ich glaube, 15.10 Uhr sein jetzt. Es kann aber auch sein, dass es doch etwas früher stattfinden wird, weil die Koalition, die ist so unfähig, obwohl sie über so viel Apparat verfügt, einfach Fristen einzuhalten, wenn sie Gesetzentwürfe einbringen. Morgen soll der Terrorismusbekämpfungsgesetz auch nochmal eingebracht werden, abschließend. Und eigentlich dürfen sie das nicht, weil das gerade erst behandelt worden ist, je nachdem. Also die haben irgendwelche Fristen und wir wissen nicht, ob das tatsächlich dann 15.10 Uhr oder doch früher sein wird. Aber dann wird von jeder Fraktion wird es einen Redner oder eine Rednerin geben, die sich dann zu dem Thema äußern. Also das Massensterben im Mittelmeer beenden ist das große Thema aller Anträge. Und es gibt halt diesen konkreten Antrag, wo ich glaube, und das macht ja auch die Aktion vom Zentrum für politische Schönheit auch nochmal deutlich, dass man mit einer ganz konkreten Handlung auf einen Handstreich sozusagen dieses Massensterben im Mittelmeer tatsächlich beenden kann, indem man eben Paragraph 63 Absatz 3 des Aufenthaltsgesetzes einfach abschafft, einfach streicht. Das würde bedeuten, dass Transportunternehmen Flüchtlinge, schutzsuchende Menschen auch ohne Papiere, auch ohne Visa transportieren können, was normalerweise auch nach der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, nach der Genfer Flüchtlingskonvention, nach der Europäischen Menschenrechtskonvention auch machbar ist. Also es ist nicht so, dass die Richtlinie, die 2001 beschlossen wurde von der Europäischen Union, die dann in das nationale Gesetz umgesetzt worden ist, durch diesen Paragraphen 63.3, nämlich Beförderungsverbot, beziehungsweise die heißen halt Carrier Sanctions, also diese Transportunternehmen zu sanktionieren, wenn sie das machen. Das ist eigentlich rechtswidrig. Das hat schon 1995 der Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen in einem Positionspapier gesagt, dass Flüchtlinge natürlich auch ohne Papiere durch Transportunternehmen befördert werden müssen, ohne sanktioniert zu werden. Das Bundesverwaltungsgericht hat das 1992 auch so gesehen, hat eigentlich gesagt, es ist rechtswidrig, wenn Transportunternehmen ein Beförderungsverbot haben. Und 1997 gab es auch ein Bundesverfassungsgerichtsurteil, was nicht inhaltlich entschieden hat, sozusagen, dass dieses Beförderungsverbot okay ist oder eben nicht, sondern eine andere Sache, aber das offen gelassen. Das heißt, normalerweise sind diese Sanktionierungen, die wirklich ganz, ganz viel Geld bedeuten für die Fluggesellschaften etc., ist es normalerweise nicht rechtswidrig. Sie haben es rechtswidrig gemacht. deshalb haben wir halt einen konkreten Antrag, wo man tatsächlich ganz konkret sagen kann, so kann ich dieses Massensterben beenden, so kann ich die Schleuserkriminalität beenden, weil das ist ja das Ziel von allem. Wenn Sie einen Abgeordneten im Bundestag fragen, möchtest du die Schleuserbekämpfung beenden? Ja klar, natürlich, deshalb machen wir ja ganz viele Maßnahmen. Möchtest du das Massensterben im Mittelmeer beenden, dann wird er zumindest sagen, ja natürlich, das ist doch ganz schlimm und so weiter. Aber was ich halt sehe, ist, dass es dieses Massensterben einkalkuliert ist von der Politik der Europäischen Union. Es ist ein einkalkuliertes Massensterben, weil nichts wirklich tatsächlich getan wird, um das zu beenden. Und deshalb haben wir diesen Antrag. Ich gehe davon aus, dass wir vielleicht von den Grünen noch Unterstützung bekommen, dass sie unserem Antrag zustimmen, aber dass die Koalitionsfraktionen dem nicht zustimmen werden. Da finde ich aber, ist gut, zumindest etwas transparent zu machen, wie politische Mandatsträger auch Verantwortung tragen. Weil für mich tragen sie persönlich Verantwortung für dieses Massensterben, wenn sie morgen diesem Antrag nicht zustimmen. Und das wird wahrscheinlich dann der Fall sein.
Ja, ich muss zugeben, das geht also mir tatsächlich runter wie Öl, weil Sie jetzt gerade in 3 Minuten all unsere Beweggründe wahnsinnig gut zusammengefasst haben und auch die Ihren. Und,
dann können wir jetzt
gehen. Aber eins deutlich gemacht haben, und das ist Kernstück. Hier wurde etwas erst zu Unrecht gemacht, was vorher nicht Unrecht war, beziehungsweise selbstverständlich war, dass Leute natürlich nicht qua Gesetz sterben können oder sollen.
Die Perfidie ist ja noch eins. Ich möchte das nur kurz ergänzen. Ja. Es ist ja noch perfider. Die Realität ist noch viel perfider, als ich es gerade dargestellt habe. Sie sagen wir hatten ja, heute ist ja Donnerstag, gestern war Mittwoch, da haben wir die Fragestunde im Bundestag gehabt. Und da habe ich ja ganz gezielt, auch wegen dieser Aktion, die Bundesregierung noch gefragt. Und sie sagen, nein, auch Schutzsuchende sozusagen, sie müssen Papiere haben und die Einreiseerlaubnis. Und wenn wir uns dieses Beispiel mal anschauen mit der Türkei, es geht ja jetzt hier um syrische Schutzsuchende in der Türkei, die auch Angehörige hier haben, normalerweise dann auch im Wege der Zusammenführung der Familie ein Anrecht haben, hierher zu kommen. Und es gibt ja welche, die haben ein Visum. Das ist ja jetzt in den letzten Tagen herausgekommen. Es gibt Menschen, die haben ein Visum, nach Deutschland einzureisen, und werden trotzdem an der Einreise sozusagen oder Ausreise behindert und verhindert durch den Premium-Partner Türkei, der meint, der muss jetzt die Flüchtlinge so schikanieren, wie er möchte. Und auch eine Einreisevisa oder ein Familienvisa ist eigentlich jetzt noch nicht mal ein Garant dafür, dass man tatsächlich ein Flugzeug besteigen kann und nach Deutschland reisen kann. Das ist doch perfide. Ich meine, man sagt, nein, man braucht Papiere, mit denen man dann einreisen kann. Man braucht eine Erlaubnis, nämlich eine Visa. Und auch wenn man das hat, kann man nicht nach Deutschland kommen. Das ist doch wirklich unglaublich.
Aber wenn man jetzt beamen könnte und jemand einfach nur den Ausweis hätte, er kommt aus Syrien, dann hätte er ja qua Herkunft, nämlich aus der Not heraus, sowieso sofort Asylstatt. Also es geht ja nur darum, ihn weg, also vom EU-Territorium wegzuhalten, damit man nicht in Verlegenheit kommt, Grundrechte erst anzuwenden. Kann man das so sagen?
Natürlich, es geht ja nur darum, um Vorverlagerung der Abschottungsmaßnahmen. Das ist eigentlich Sinn und Zweck der Sache. Ich soll Sie alle ja auch recht herzlich grüßen von einem guten Freund, der eigentlich hier heute ein kleines Grußwort halten wollte, Hallo sagen wollte. Nämlich dem Chefredakteur der türkischen Tageszeitung Cumhuriyet Can Dündar. Er schickt euch die solidarischsten Grüße und findet die Aktion von Zentrum für politische Schönheit eigentlich eine richtig tolle Aktion, weil er meint, dass diese Aktion natürlich auch den ganzen Zynismus dieser Politik, wie zum Beispiel eben dem europäischen Türkei-Abkommen, Flüchtlingsabkommen, EU-Türkei, auch nochmal den Spiegel vorhält, diesen Zynismus. Und er selbst sagte noch mal eins, er sagt, das ist doch eine ganz schäbige Geschichte, was da gemacht wird. Es werden einfach 6 Milliarden Euro geschickt in die Türkei und dann gesagt, so, ja, wir kümmern uns ja auch mit diesen 6 Milliarden darum, dass die Flüchtlinge ordentlich leben können in Lagern. Und damit hat man sozusagen die Kiste zugemacht und trägt keine Verantwortung mehr, was mit diesen Menschen passiert. Und darum geht es natürlich. Es geht um die Vorverlagerung der ganzen Abschottungsmaßnahmen und Menschen sollen nicht die Möglichkeiten haben, hier hinzukommen, also nach Europa, es geht ja nun nicht mal nur speziell in Deutschland, nach Europa zu kommen und hier ihr Recht auf Asyl, was sie normalerweise nach internationalen Konventionen und Normen haben, das hier sozusagen vorzubringen und gut geprüft zu bekommen. Gerade die syrischen Flüchtlinge haben qua Herkunftsland eine 100%ige Anerkennungsquote. Man weiß natürlich, dass sie hier anerkannt werden müssen, nach unseren Gesetzen.
Würden, anerkannt würden.
Ja, genau. Und deshalb will man sie erst gar nicht hierher lassen. Und das ist natürlich eben das, was ich meine. Es ist ein bewusstes Einkalkulieren der Politik, dass diese Menschen entweder fern zu haben bleiben oder wenn sie sich auf den Weg nach Europa machen, dann eben sterben im Mittelmeer. Und deshalb sage ich auch, es ist nicht so, dass Europa keine Lösung hat in der Flüchtlingsfrage. Weil vielfach wird gesagt, Europa hat keine Lösung gefunden, Europa ist sich nicht einig. Europa ist sich längst einig. Sie wollen die Flüchtlinge nicht und sie lassen sie lieber im Mittelmeer ertrinken, als dass sie nach Europa kommen können. Und das ist der ganze Zynismus dieser Politik.
Du wolltest dazu kurz was sagen? Oder okay, ansonsten?
Ja, ich wollte Herrn Steg kurz fragen, wie er das, also die Entwicklung, das Rad der Geschichte dreht sich ja immer schneller. Wir haben letztes Jahr einen kurzen Lichtblick gehabt, den die Bundesregierung PR-mäßig sehr gut ausschlachten konnte. Ich glaube, sie haben dann Bilder von der Kanzlerin in diesen Treck geschickt, ja, damit die Flüchtlinge Frau Merkel hochhalten. Bis heute ist das, glaube ich, in den Köpfen der Deutschen drin, dass Frau Merkel da irgendwas möglich gemacht hätte. Wie sehen Sie das? Premium-Partner Türkei, Sie haben wahrscheinlich die Bilder gesehen, dass in den türkischen Küstengewässern Menschen auf den Schlauchbooten noch von der türkischen Küstenwache traktiert werden mit Holzlatten, ja, und zurückgetrieben werden in die Türkei. Wir haben überhaupt gar keine Berichte, was dann passiert. Wie geht es Ihnen angesichts dieser Bilder, die wir ja aushalten müssen?
Ja, jeder äußert sich ja anders und trotzdem gleich. Ich habe Gelegenheit gehabt, im Rahmen dieses Böhmermann, dieser Anzeige, die der türkische Ministerpräsident da versucht hat, unsere Karikaturisten, jetzt sind wir ein bisschen bei der Kunst, mundtot zu machen. Und ich habe insgesamt, 16 Interviews gegeben zu dem Thema und mein zentraler Punkt war immer die Meinungsfreiheit, auch in der Türkei, darüber zu reden, in was für ein Land wir eigentlich da investieren und mit welchem Land wir für Abkommen geschlossen haben. Wir sind da, wenn man das von der Politik her sieht, in eine Falle gelaufen, vielleicht bewusst auch, dass wir jetzt über diesen Flüchtlingsdeal, wie immer man das nennen mag, jetzt schon abhängig sind von der Türkei. Und ich sehe bei all dem Schönen, was wir sagen, teile alles, sehe aber natürlich auch unsere Wirklichkeit. Die Übergriffe gegen Flüchtlinge finden ja nicht nur außerhalb, was du eben genannt hast, da mit den Latten statt, sondern die finden ja auch bei uns statt. Und zwar in einem Maße, wo ich erschrocken bin. Gleichzeitig gibt es aber, was man jetzt mit dem Wort Willkommenskultur belegt, ungeheuer viele Leute. Ich kenne sehr viele, denen ich nie zugetraut hätte, dass sie plötzlich sich engagieren. Die offenbar darauf gewartet haben, den Leuten konkret zu helfen, wenn sie da sind. Das gibt es auch. Und jetzt die Frage, wer hat nachher zum Schluss die Oberhand? Fürchten wir uns alle vor der AfD und ihren Leuten, die da ja wirklich teilweise hetzen? Die wirklich aufstacheln zum Teil und dann Leute zum Feuerzeug greifen und dann die Flüchtlingsunterkünfte versuchen anzuzünden. Das gehört leider genauso mit dazu. Und abrufen kann man genau bei meinen Nachbarn, wenn ich sage, wenn alle kommen, dann sagt er, was, halb Afrika will hierher kommen? Alle, die in Libyen jetzt sitzen, die warten, Tausende, wenn die jetzt alle kommen irgendwie, dann möchte ich erstmal wissen, sind wir vorbereitet darauf? Sind wir politisch vorbereitet, menschlich vorbereitet, nachbarschaftlich, wie auch immer. Das gehört letztlich auch dazu. Also ich bin selber mal geflüchtet. Übrigens, das Fluchthelfer-Thema ist für mich ein Scheinthema. Wenn Leute flüchten wollen, suchen sie jemanden, der sie dahin bringt, wo sie hinwollen, wenn sie den Weg nicht direkt kennen. Also das ist eine ganz normale, in dem Moment, wo es keine Flüchtlinge mehr gibt, auch keine Fluchthelfer mehr. Es gibt einen Bedarf, leider geben die Leute sehr viel Geld aus, um dann irgendwie die schrecklichen Boote zu besteigen, wo sie nicht wissen, ob sie ankommen damit. Aber die Fluchthelfer, das ist, finde ich, eine Ablenkung. Sondern die Tatsache ist, was passiert in den Herkunftsländern natürlich? Machen die sich alle auf irgendwie? Ich würde mich auch, ich wäre längst, hätte längst versucht, wenn ich Aleppo sehe und was auch immer die Berichte. Die erfahren wir ja alle. Wir wissen ja eigentlich, wie es den Leuten dort geht. Wir sagen ja nicht, da ist alles Frieden inzwischen wieder eingetreten und was wollen die hier, die sind noch nicht. Das gibt das alte Schlagwort, Totschlagwort. Wirtschaftsflüchtlinge, das war ja mal lange Zeit, davon redet eigentlich kaum mehr, im Augenblick jedenfalls. Das ist nicht das zentrale Angriffsziel der Wirtschaftsflüchtlinge. Aber ich weiß nicht, meine Deutschen, wie ich sie kenne, die sind, ich sage mal jetzt ganz, das klingt ja sehr brutal, nur in einem bestimmten Punkt, bis zu einem bestimmten Punkt belastbar. Das sind sie. Und dann ist die Frage, was für eine Öffentlichkeit haben wir eigentlich, die jetzt diese Belastbarkeit erweitert und sagen, es gibt ja alle möglichen Argumente zu sagen, wir sind ein sterbendes Volk, wir brauchen die jungen Leute. Ich war in meiner Heimatstadt Bitterfeld, das ist in der DDR. Da hat die AfD über 30%, die höchste Zahl, beide Kandidaten direkt durchgepackt. Und wenn man fragt, was sind eigentlich die wirklichen Gründe, könnte man vermuten, dass da die Arbeitslosigkeit besonders hoch ist, ist nicht. Dass sie irgendwie abgehängt sind, ist nicht. Das einzige Argument ist immer, ja, das überaltert alles hier. Dann sage ich, ihr müsst doch froh sein, wenn jetzt jüngere Leute kommen. Auch nicht. Es ist eine politische Unfähigkeit, in die wir uns hineinbegeben haben. Ich bin weit entfernt, einzelnen Politikern Schuld zuzuweisen. Aber wenn man Frau Merkel sich anschaut, sie hat aus diesem Land ein unpolitisches Land gemacht.
Das hieß,
mehr als alle anderen. Die anderen versuchen immer mit Politik, aber die Menschen, nochmal, ich komme aus dem Kleinbürgertum, die wollen nichts hören von Politik. Die wollen Leute haben, die ihnen sagen, wo es lang geht. Ich hatte neulich, wollte mir einer die Scheiben einwerfen. Und da ich Panzerglasscheiben habe, ging das nicht. Und die Bierflasche voll flog auf den Mann zurück. Ein jämmerliches Beispiel. Und dann hat er dann zum Schluss noch gefragt, was machen Sie eigentlich hier? Er hat meine Plakate, hat ihn provoziert. Und dann sage ich, ja, das und das. Und ganz zum Schluss sagte er, ach, wenn Sie mir sagen, wo es lang geht, folge ich auch Ihnen. Da habe ich gesagt, so eine Wandlung. Aber das war gar nicht so lächerlich. Das war, wenn man mit ihnen aufmerksam zuhörte, mit ihnen sich unterhielt, diese berühmte Ratlosigkeit. Ängste, die bewusst auch geschürt werden. Aber die Politik kann auch nicht alle Ängste abbauen. Ich glaube, wir müssen wieder sehen, wie wir, insofern finde ich so eine Aktion ja ganz gut, die macht ja Aufmerksamkeit. Schafft sie. Und die ist so, dass man sich auch, man kann nicht neutral dagegenüber bleiben. Das finde ich das Beste noch da. Man muss sich schon irgendwie entscheiden. Finde ich das jetzt nur also bösartige Effekthascherei, dass die Leute mal ins Fernsehen wollen? Es gibt ja viele Möglichkeiten. Da kommen Leute, die machen uns das nochmal anders deutlich, als der Fernseher das schafft. Das finde ich das Positivste daran. Und das müssen aber die Leute machen. Ihr, die hier alle hofft. Ja. Und nicht sagen, da hat die Künstler wieder mal was Tolles gemacht, das reicht nie.
Ja, der Begriff für diese Langeweile, die Merkel im Wahlkampf 2009 ausgebreitet hat, hieß ja Demobilisierungsstrategie und würde wahrscheinlich jetzt 2017 so vielleicht nicht mehr funktionieren.
Nicht mehr so, nein.
Die Frage ist aber, die auch in ihrer Rede eben steckte, ist ja, wir haben einerseits die Zivilgesellschaft, aber wir haben ja auch Handlungsdruck in der Politik in Bezug auf. Es gibt eine ganz erfolgreiche Rechte in ganz Europa, eine vereinigte Rechte, die erfolgreich die niederen Beweggründe ansprechen kann mit populistischen Mitteln und einfach ein gut schnuchender Motor ist, jetzt schon seit ein paar Jahren. Und auf der anderen Seite steht eine zersplitterte Linke in Deutschland ja auch zu beobachten, auch im Bundestag. Und das ist natürlich jetzt meine Frage an Frau Dackinnen. Entschuldigung, habe ich den richtig ausgesprochen, den Namen? Können Sie ihn nochmal für mich bitte richtig ausgesprochen?
Dardelen.
Oh Gott.
Dardelen.
Ja, danke. Was darf ich sagen?
Sevin.
Ja, das geht.
Danke.
Das geht besser. Linke, Grüne und SPD. Und Sie können ja übrigens auch zur SPD, Herr Steg, immer noch?
Seit 56 Jahren.
Ja,
ich bin einmal am 1. April 1960 beigetreten.
Tut weh, oder? Dass so sich
alles man muss eine gewisse Leidensfähigkeit mitbringen.
Ja, ne?
Ja, das wissen alle, die da mit mir in dieser doch relativ noch großen Partei sind. Ja.
Jedenfalls.
Aber ich habe mich nie von meiner Partei irgendwie da in einer Weise, sagen wir mal, jetzt so beeinflusst, dass ich etwas gegen meinen eigenen Willen gemacht hätte.
Ja.
Nie. Irgendwie, da muss man dann auch souverän sein.
Krankenwesen muss man ja auch helfen, also wissen wir auch.
Ja, Vorsicht, mit solchen Sprüchen. Wenn es die mal nicht mehr gäbe jetzt, diese eine Truppe.
Eben.
Ich komme sogar manchmal dazu, indem ich sage, ich hoffe sogar, dass die CDU einigermaßen stabil bleibt. Das klingt vielleicht für manche Ohren sehr merkwürdig. Stellt euch mal vor, die gäbe es alle nicht mehr. Es gäbe nur noch Bürgerinitiativen. Aber für Partikularinteressen, wenn man mal bei den meisten hinschaut, dann würde mir Angst und Bange. Die Demokratie braucht ein paar Ordnungsfaktoren, das sind die Parteien. Ob ihnen das jetzt gefällt, man kann sich daran abarbeiten. Aber ich bin bewusst Mitglied geworden, bewusst auf diesen einen Satz.
Ja.
Ich wollte nie am Wegesrand stehen und immer nur die anderen beurteilen und verurteilen. So wie im Zirkus, wenn man immer den Daumen hebt und dann senkt und dann sieht man den Seiltänzer und wenn er nicht mal auf der Hinfahrt stürzt, dann erwartet man, dass man auf dem Rückgang dann runterfällt. Nein, ich wollte mit auch verantwortlich sein. Und da muss man vieles schlucken, das ist viel Auseinandersetzung, das wird in Ihrer Partei nicht viel anders sein. Sie haben sich doch mal entschieden, wenn Sie bei der Truppe, der Sie jetzt angehören. Und ich finde diese Verachtung irgendwie, ich halte die für höchst gefährlich.
So habe ich das auch nicht gemeint. Das
aber ist, ich habe es so verstanden.
Es war zynisch, ja, ich gebe es zu, es war zynisch.
Ja, zynisch ist nur ganz schlecht. Das wollen wir hier
nicht. Meine machen. Frage war eigentlich, eine humoristische Überleitung für Sefim. Sefim, jetzt kann ich das ja sagen. Also Linke, Grüne und SPD, wie schaffen die es, wie sieht es aus in 20 Jahren, wenn es jetzt so weitergeht? Dann haben wir einen AfD-Kanzler oder ich weiß nicht genau, aber wie schafft ihr das, die höheren Beweggründe anzusprechen und zwar auch mit einem ähnlich gut schnurrenden Motor? Braucht man Linkspopulismus? Was macht man gegen die Rechte?
Ja, was heißt Populismus? Ich bin schon dafür, dass man populäre Politik macht, also linke populäre Politik. Das wäre sinnvoll und das hängt natürlich auch alles ganz von der SPD ab. Ich würde jetzt meine Partei nicht als eine Truppe bezeichnen, in die ich reingegangen bin. Ich habe beispielsweise seit meiner Mitgliedschaft im Deutschen Bundestag war ich auch nicht Mitglied irgendeiner Partei. Also ich bin ganz bewusst 2005 in dieses Projekt Die Linke eingetreten, weil ich mich für dieses Programm entschieden habe. Und wenn sich dieses Programm ändert, beispielsweise diese konsequente Friedenspolitik, weshalb ich da bin, und das ist für mich auch Flüchtlingshilfe, das ist die Hilfe, die man schutzsuchenden Menschen gewähren kann, weil durch Bomben und so weiter eben Flucht überhaupt entsteht und Menschen flüchten. Deshalb, also wenn dieses Programm sich ändert, dann wäre es nicht mehr meine Partei. Also ich habe mich schon bewusst für eine Programmpartei entschieden und kein Verein oder Truppe. Aber es hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wie die Sozialdemokratie in Deutschland sich positioniert. So wie es der jetzige Vorsitzende macht, geht es meiner Meinung nach nicht. Er hat einen Beitrag geschrieben im aktuellen Spiegel und als das dann rauskam, hat er sofort gesagt, so habe ich es gar nicht gemeint. Also ein fortschrittliches Bündnis von SPD, Grünen und Linken sozusagen gegen die Rechtsentwicklung mit vielen progressiven Ideen auch, um die zu verwirklichen. Das wäre ja mal was, also das wäre ja gut, aber sich danach dann hinzustellen und zu sagen, aber so meine ich das nicht, das ist natürlich dann eine Politik des Zickzacks, also das ist halt ein bisschen unglaubwürdig, nicht verlässlich und das hängt auch ein bisschen von Ihnen ab. Aber ich muss an einer anderen Stelle ein bisschen meine Sicht der Dinge darstellen, weil ich habe da schon ein paar unterschiedliche Akzente. Also es passt einfach nicht zu meinem Menschenbild, zu sagen, dass Menschen irgendwie von Beginn an irgendwie autoritäre Charaktere sind, die nach Führung schreien oder rufen oder wollen oder von Beginn an irgendwie fremdenfeindlich oder rassistisch oder sonst was sind. Das ist nicht mein Menschenbild und damit will ich mich auch niemals abfinden, dass irgendwie Menschen einfach von sich aus einfach ein Recht sind, fremdenfeindlich oder sonst was sind, sondern das sind natürlich auch politische Entscheidungen. Das sind ja eben kein Schicksal, dass die Leute so werden, sondern das ist meiner Meinung nach auch Ergebnis von Politik. Und wenn ich mir das letzte Jahr mal so ein bisschen Revue passiere, gerade das letzte Jahr, ich meine, ich bin Außenpolitikerin meiner Fraktion, Mitglied im Auswärtigen Ausschuss, ich bin Mitglied im Innenausschuss, bin bei mir für Migration und Integrationspolitik auch zuständig. Also gerade die Themen durch die ganze Flüchtlingspolitik, mit denen ich sehr viel zu tun hatte seit letztem Sommer. Und ich kann mich schon daran erinnern und sehen, also wie zum Beispiel in Deutschland eben Menschen auch wirklich tatsächlich freundlich, Merkel hat das freundliche Gesicht erwähnt, sie möchte eigentlich gerne ein freundliches Gesicht, aber eigentlich ist es ja nur eine hässliche Fratze, die sie da versteckt im Moment. Aber dieses freundliche Gesicht in den Bahnhöfen, in den Städten, in den Schulen, in den Turnhallen, in den Vereinshäusern, überall, in den Straßenvierteln, das war doch da und das ist ja auch da. Wenn man sich also Umfrageninstituten Glauben schenken kann, dann gibt es immer noch, auch jetzt noch, Umfragen, wo die Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland sagt, das ist alles zu machen. Und ich finde auch, dass es zu machen ist in einem der stärksten Ökonomien der Welt. Ich war beispielsweise oft im Libanon und habe das gesehen, dass dort ein Viertel der Bevölkerung Flüchtlinge sind. Flüchtlinge aus Syrien, Flüchtlinge aus Palästina, die seit Jahrzehnten dort leben. Und es geht, natürlich nicht besonders tolle Bedingungen, aber es geht. Und dann eines der stärksten Ökonomien wie Deutschland, natürlich können sie das machen, aber die Politik will es nicht. Und sie hat auch alles dafür getan, dass eine Stimmung, die da war im Sommer, auch kippt. Ich meine, ich kann mich erinnern, dass ich auch in Dutzenden Fernsehsendungen eingeladen war mit dem Titel Kippt jetzt die Willkommenskultur. Ja. Es war zwar ein Fragezeichen, aber man wollte genau das erreichen, dass diese Willkommenskultur kippt. Das wollte man erreichen und die Politik hat dazu auch geliefert, dass sie kippt. Sie hat ja dazu beigetragen. Es ist doch ein Staatsversagen gewesen in den letzten Monaten vom letzten Jahr 2015. Es war ein demonstratives Staatsversagen, was inszeniert worden ist, um die Stimmung zum Kippen zu bringen. Also insofern ist natürlich neben den sozialen Aspekten, weil ich schon der Auffassung bin, dass die Menschen auch nicht unpolitisch einfach sind, die dann sagen so, wir sind unzufrieden mit der Regierung. Es sind auch viele Menschen, die einfach sagen, ich habe die Schnauze voll von einer Partei, die mir vor den Wahlen sagt, ich mache das und das und nach den Wahlen das Gegenteil macht. Also es ist dieses hohe Gut in der Politik, die Glaubwürdigkeit, die geht halt verloren, weil die Parteien ständig was anderes machen nach den Wahlen, wenn sie in der Regierung sind, als das, was sie in ihren Wahlprogrammen beschlossen haben und versprochen haben den Menschen. Und dann sind die Menschen natürlich enttäuscht, frustriert. Das machen sie vielleicht einmal mit. Das machen sie vielleicht zweimal mit. Oder beim dritten Mal sagen sie, ich bleibe der Wahl fern. Aber irgendwann sagen sie, ich nehme das, was mir am meisten sozusagen in den Kram passt, sozusagen, um denen eins auszuwischen, also dem Establishment. Das ist auch ein Grund, warum die AfD so stark geworden ist, meiner Meinung nach, und andere rechte Parteien. Nicht so, weil die Leute sich das Programm angeschaut haben und gesagt haben, das ist ein tolles Programm, sondern die sagen, das ist jetzt meine Proteststimme gegen die da oben. Und das ist natürlich ganz gefährlich, weil das natürlich auch zu einer Verrohung der Gesellschaft mit beiträgt. Und diese Verrohung, die wird doch auch beispielsweise durch die Flüchtlingspolitik, die europaweite Flüchtlingspolitik, auch mit befördert. Früher hat man gesagt, wenn in Afghanistan beim Bundeswehreinsatz Afghanen gestorben sind, ist ja nicht so viel wert, darüber hier Worte zu verlieren. Wenn mein Bundeswehrsoldat stirbt, dann hat man hier groß Tamtam gemacht und hier Gedenkveranstaltungen und was weiß ich was. Aber das Leben eines Afghanen war nichts wert. Und jetzt sieht man jeden Tag, Pro Asyl sagt, alle 90 Minuten stirbt ein Mensch im Mittelmeer. Sieht man ständig, die ertrinken dort. Und ich glaube, diese Kultur der Gleichgültigkeit, die die Politik hier selbst mitbefördert hat, durch diese Bilder und dass man das hinnehmen soll, dass die Menschen halt sterben dort haufenweise im Mittelmeer, auf der Flucht, dass man das hinnimmt. Ich glaube, das wird sich auch widerspiegeln irgendwann auch hier in unserer Gesellschaft. Also diese Verrohung nach außen wird auch eine Verrohung hier mit sich bringen. Das sieht man nicht nur daran, dass die Flüchtlingsunterkünfte dann eben in Brand gesteckt werden, das wird man auch Und nicht nur gegenüber Flüchtlingen, sondern insgesamt in der Gesellschaft wird das zunehmen. Und ich glaube, das ist wirklich kein Schicksal, sondern es ist das Ergebnis von Politik, manchmal wohl einkalkuliert auch von Frau Merkel und der Bundesregierung. Dann darf ich die SPD nicht rausnehmen. Sie ist, sitzt nun mal in der Bundesregierung mit Vizekanzler und Außenminister und was weiß ich. Also diese Bundesregierung hat mit dazu beigetragen, dass es auch in diese Richtung geht. Und man kann es aber auch anders machen. Also so, dass zum Beispiel eben, ein extremes Beispiel eben Libanon mit 25%, ein Viertel der Bevölkerung, wenn man sich das mal hochrechnen würde, wie viel ein Viertel der Bevölkerung in Deutschland ergeben würde, dann würden wir alle einen Herzinfarkt kriegen. Aber ich meine jetzt, es geht und die Politik kann natürlich auch die Weichen dafür stellen, sie kann die Bedingungen dafür schaffen und die Bedingungen sind natürlich aber auch die Ängste, die auch einen sozialen Nährboden haben, die gerechtfertigt sind auch teilweise. Also ich gehöre nicht zu denen, die sagen so, diese Ängste sind alle unbegründet. Ich finde, das ist schwachsinnig, das ist ignorant und auch arrogant, das zu sagen, weil jeder, der ein bisschen rechnen kann, kann sagen, natürlich gibt es da Gründe. Also für die Flüchtlingspolitik haben die Bundesländer letztes Jahr 17 Milliarden eingestellt und nur 2 Milliarden wurden vom Bund sozusagen erstattet. Bundesländer sind aber nicht fähig, irgendwie Steuergesetze zu machen, also eine Vermögenssteuer einzuführen oder die Erbschaftssteuer und so weiter und so fort. Die können keine Einnahmen so richtig sichern. Das heißt, die Menschen sagen sich, okay, 15 Milliarden die Bundesländer, wo werden sie dieses Geld sich dann organisieren? Und viele haben halt Angst, dass es gerade dort dann dieses Geld genommen wird, wo sowieso wenig ist, in den sozialen, im Jugend-, Kulturbereich etc. pp. Und deshalb sage ich, es ist arrogant zu sagen, diese Ängste, die es gibt teilweise, dass sie halt unberechtigt werden, dass das nur fremdenfeindlich wäre, so ist es nicht. Aber die Politik hat hier die Verantwortung und die Politik kann gegensteuern. Aber sie hat es nicht getan und ist damit natürlich auch verantwortlich für die Rechtsentwicklung.
Ja. Wir haben ja zu Beginn der erstmal auf jeden Fall.
Vielleicht auch nochmal ein kleiner Widerspruch. Sie sagen, die Parteien, nehmen Sie Ihre da aus oder? Das würde mich interessieren, denn es gibt ja eine Parteienfeindlichkeit auch. Das kann man schon beobachten. Nicht bloß das Establishment, was Sie eben erwähnt haben. Es gibt dann die Volksparteien, gibt es ja auch nicht mehr, sondern es gibt hier geradezu ein genussvolles Beschreiben des Niedergangs. Meine Partei wird da besonders, dass sie eigentlich auch gar keine Volkspartei mehr sei, kann man nicht darüber streiten. Aber auch, was ich vorhin sagte, mit dem Kalkulierten so, dass sie das berechnen. Also da habe ich dann doch ein größeres Vertrauen auch zu den Politikern. Und dass sie das bewusst geschürt haben, so, dass da, das muss man dann wirklich belegen können.
Seehofer hat es nicht geschürt?
Ja, das ist dann Seehofer. Gut, dann muss man aber sagen.
Ja, das ist doch ein Politiker, oder nicht? Und ich könnte noch Dutzende andere Beispiele.
Ja, aber ein Politiker, das ist mir auch zu sagen, da ist ein Politiker. Der Seehofer wird gewählt von sehr vielen Leuten. Der macht doch das nicht, um sich selber irgendwie einen besonderen Platz in der Geschichte zu erwerben, sondern der weiß, vermutet zumindest, oder er irrt sich völlig, dann wird er ja wieder so schön demokratisch wieder abgewählt. Wenn die Leute meinen, was der da redet, in diesem und jenem Sinne da, das ist gar nicht mehr unser, wie sie ja selber entscheiden werden, wie sie auch gesagt haben, wenn das Programm nicht mehr meines wäre, dann würde ich dem nicht mehr folgen, das würde ich genauso machen. Die Frage ist, wo ist die kritische Masse? Es wird ja nie so sein, dass man, die Politiker, welcher Partei auch immer, dass die alles machen, was die jeweiligen Mitglieder wollen.
Vielleicht haben wir uns missverstanden. Ich habe gesagt, dass es natürlich einkalkuliert war mit diesem Staatsversagen. Und wirklich ein nur Beispiel. Weil
Sie Staatsversagen, das sagen Sie einfach so.
Ja, aber ich meine, schauen Sie, für mich war in Berlin, wann immer ich in der Sitzungswoche hier war, in Berlin Sinnbild für das Staatsversagen, was natürlich sehr schnell hätte verändert werden können, ist das Lageso gewesen. Also stellen Sie sich mal vor.
Ja, das war ein Hauch von Unfähigkeit, richtig, ja. Ich glaube aber nicht, dass das kalkuliert ist.
Ja, aber Sebel sagt ja, es ist kalkuliertes Staatsversagen und damit ist es ja unserer Meinung nach Staatsverbrechen. Und wir sagen auch, um nochmal bitte auf diese Frage zurückzukommen, die wir ganz am Anfang der Aktion gestellt haben, und die prangt auch über der Arena: Mama, warum fliegen die Flüchtlinge eigentlich nicht mit in dem Flugzeug? Das ist ja auch die Aufforderung, zu überlegen, wie würde man seinem eigenen Kind diese Frage beantworten. Und Sebel beantwortet die Frage,
weil die Politiker im Angesicht der Angst ihrer Bevölkerung tödliche Fallen aufstellen, Trickbetrug und Erpressung, mit Trickbetrug und Erpressung agieren, damit diese Frage gar nicht erst beantwortet werden kann oder gar nicht erst auf die Tagesordnung kommt. Jetzt für Sie als jemand, der ja auch als jemand, der als Plakate entworfen hat und auch über Vereinfachung viel nachdenken musste in der künstlerischen Arbeit, können Sie auch das auf eine Formel bringen? Können Sie eine Antwort geben auf diese Frage, die einfach ist und für ein Kind zu verstehen ist?
Ich glaube, so entscheidende Fragen sind nie einfach. Ich habe manchmal für Plakate, zu denen ich dann auch gestanden habe, auch die auch für den Tag hinaus gelten sollten, manchmal Jahre gebraucht. Zu manchen Fragen, wo man versucht, sagen wir mal, den Kern zu finden, dann aber auch, ich mache ja Satire, dass die Leute auch ein bisschen, also nicht bloß den Zeigefinger gezeigt bekommen, sondern dass sie auch, nicht schmunzeln, das finde ich blöd, aber dass sie lachen können auch zum Teil. Lachen kann ja was Befreiendes sein. Und man braucht ja immer einen Gegner, wenn man was klar machen soll. Für Sie steht der Gegner fest. Ich bin da eben nicht so sicher bei manchen Dingen. Deshalb hätte ich größere Mühe zu sagen, der ist es. Und ich glaube, Satire ist da, scheitert bei manchen. Ich habe mein frühestes Plakat, was ich zu dem Thema gemacht habe, in den 80er Jahren, wo es flüchten, nicht irgendjemand. Und dann findest du überall Ausländer raus. Das ist, da hat sich im Kern eigentlich nichts geändert. Trotzdem nochmal, was mich immer noch überrascht, vielleicht sehen die das anders, was wir da so ein bisschen fast verharmlosend Willkommenskultur nennen. Das war doch toll. Ich bin völlig überrascht. Also Leuten, die ich kenne, denen hätte ich nie zugetraut, dass die Geld spenden, dass die dahin halten, wird jetzt ein großer Erstaufnahmelager. Vielen, vielen Tausend, die auch teilweise überfordert sind. Man kann nicht Leute zusammentun, die aus ganz verschiedenen Regionen kommen, mit ganz verschiedenen Erwartungen auch kommen. Und stellen Sie mal vor, diese Leute hier mit denen hier, würden wir jetzt in einen Raum gesperrt. Das sind alles nette Leute, aber es würde sich plötzlich sehr schnell herausstellen, dass der eine mit dem anderen doch nicht kann.
Nein, das sind die Klügsten, die es überhaupt gibt.
Ja, das weiß
in der
ich.
Stadt.
Das, also
das halte ich für völlig ausgeschlossen.
Ja.
Herr Steg, eine Frage, bevor wir vielleicht im Publikum kurz das Wort auch erteilen und die Möglichkeit geben, teilzunehmen am Salon. Eine Frage, die vor 2 Tagen aufgekommen ist. Sie haben gerade da skizziert, dass es also diese Flüchtlingswellen damals nicht gab. Das Grundgesetz wurde ja 1949 zu einem Zeitpunkt geschrieben und auch dieses damals auch das Grundrecht auf Asyl für jeden Menschen in dieses Grundgesetz reingeschrieben, als gerade 16 Millionen Menschen angekommen waren, Neuankömmlinge. Und die Grundfrage, die wir hatten, war eigentlich, und das ist vielleicht erst an Selim, waren die damals irre? Oder sind wir heute irre, die wir 4., 5. reichste Nation der Erde sind und glauben, schon an irgendwelche Grenzen gekommen zu sein? Wer ist irre in diesem Spiel?
Sie erst.
Philipp möchte gerne das Mikro behalten. Ja, wer ist irre? Zunächst einmal muss man sagen, so 1949, das ist ja sozusagen keine Verfassung, ist ja ein Grundgesetz, was nicht eigentlich von uns aus sozusagen, also oder unseren Vorfahren aus entstanden ist, sondern auch ein bisschen, ein Stück weit von den Alliierten, auch ein bisschen aufgrund der Alliierten oder auf Druck der Alliierten entstanden ist. Und das Grundrecht auf Asyl kam ein bisschen auch auf diesen Druck hin dort rein, aber eben auch aufgrund der unmittelbaren Vergangenheit der deutschen Geschichte. Und jetzt mit der Zeit versucht man natürlich auch dort wegzukommen von. Und das erlebt man ja auch in den Diskussionen. Also ob es jetzt gestern der Überfall Nazi-Deutschlands auf die Sowjetunion vor 75 Jahren gewesen ist, woran man nicht erinnern möchte. Deshalb gab es ja auch keine Gedenkveranstaltung der Bundesregierung bedauerlicherweise. sondern es gibt eher NATO-Manöver und Bundeswehrsoldaten, die jetzt an der Westgrenze zu Russland nach 75 Jahren des Überfalls stationiert werden, was ich sehr gefährlich und für sehr geschichtsvergessen halte und völlig inakzeptabel. Aber es wird halt immer wieder sozusagen dieser sogenannte Ballast der Geschichte, den möchte man nicht haben. Man möchte nicht daran erinnert werden, dass man mal ein Nazi-Deutschland hatte, was für Millionen Menschen Leid und Elend gebracht hat und Menschen in die Flucht getrieben hat. Und deshalb natürlich auch dieses Grundrecht auf Asyl auch der Geschichte geschuldet ist, dass man es hat. Das möchte man nicht. Man möchte gerne halt eine andere Geschichtskultur sozusagen auch einführen. Glaube ich, also dass das auch ein bisschen in diesem Zusammenhang zu sehen ist, das sieht man ja auch meistens in den Kommentaren, das reicht ja jetzt nach so langer Zeit und so weiter. Wir haben ja die Gastarbeiter aufgenommen, wir haben damals die Aussiedler aufgenommen, wir haben so viele Menschen genommen, damals vom ehemaligen Jugoslawien nach der Zerschlagung Jugoslawiens. Also insofern glaube ich, dass das auch ein bisschen damit zu tun hat, aber es ist vielleicht, irre ist vielleicht nicht der richtige Begriff, es ist auf jeden Fall unmenschlich und verantwortungslos, was da passiert.
Ja, also darauf sind wir dann auch vor zwei Tagen schon gekommen und haben dann eine Lösung gefunden, vielleicht auch, wo Herr Steeg auch mitmachen würde. Wir wollen, also wenn wir schon aus der Einsicht heraus, dass die Deutschen nur durch diese Kontrollinstanz sozusagen humanistisch überhaupt gesinnte Verfassungen verabschieden, haben wir gesagt, wir gründen einen künstlerisch alliierten Kontrollrat, ja, eine neue Akademie der Künste, die das dann übernehmen könnte. Jetzt würde ich gerne im Publikum kurz fragen, gibt es da Fragen? Nein? Okay. Doch? Wir haben ein Lied unter anderem, wir haben dem Herrn nämlich verboten, heute Fragen zu stellen. Jetzt singt er heute.
Nein, wirklich? Das hast du nicht verboten.
Nein? Nein? Okay. Herr Steeg, wie sehen Sie das dann? Wer war irre? Also 49 oder heute?
Ja, also ich schließe mich Ihrer Meinung mal an. Irre ist der falsche Ausdruck. Es war eine ganz andere Situation. Übrigens, die Flüchtlinge damals, du meinst ja, die alle aus den Ostgebieten, wie wir sie heute so nennen, gekommen sind, die wurden genauso wenig geliebt oder freundlich empfangen, wie das teilweise. Deshalb wundert mich ja, dass es heute anders ist. Ich weiß, in meiner kleinen Heimatstadt, da kamen lauter Sudetendeutsche. Und das war nicht sehr angenehm, weil manche Leute, wer eine größere Wohnung hatte, der musste eben zwei Zimmer abgeben. Ja, was glaubt ihr, wie die Leute sich gefreut haben, dass die zwei Zimmer abgeben würden? Die waren nicht erfreut. Als ich geflüchtet bin damals, da flohen sehr viele, meine halbe Klasse ist damals gegangen. Wie oft habe ich gehört, was wollt ihr denn alle hier? Als ich zu dem Amt ging, da gab es so eine Stipendienmöglichkeit zu erfragen, der hat mich schikaniert, dass ich dann rausgerannt bin, die Tür geschlagen habe, weil ich dachte, die wollen uns hier nicht. Das war unser Eindruck, wir sind zu, dann sagt ihr, ihr seid zu viele, die da kommen. Das ist das Hauptargument dann immer. Also so tröpfchenweise, das nehmen die Leute noch hin. Die Leute sind, ich bewundere sie um ihr wunderbares Menschenbild. Ich kämpfe auch dafür. Traue es mir auch zu, aber ich bin vielleicht bloß etwas skeptischer gegenüber dem, wie die Leute wirklich sind, wenn es ernst wird. Und deshalb, sie waren nicht so freundlich. Die Gastarbeiter wurden auch nicht freundlich aufgenommen. Das waren die, die Drecksarbeit bei uns machen sollten. Und wir waren alle der Meinung, also alle, überquatscht alle, sondern viele waren der Meinung, na, die gehen ja wieder. Es ist eigentlich von der Politik dann in dem Moment nicht vorausgesehen worden, vorausgeplant worden, dass sehr, sehr viele hier bleiben werden. Sehr, sehr viele. Das war die Vorstellung, ja, die helfen uns jetzt, wir brauchen Arbeiter, wir brauchen Leute, die uns beim Wirtschaftswunder mit unterstützen, aber die werden wieder gehen. Die sind nicht gegangen, ich war auch ziemlich sicher. Warum sollten die wieder gehen, wenn sie hier Wurzeln gefasst haben, hier Kinder gekriegt haben? Von daher, ich bin da vielleicht bloß ein bisschen nüchterner. Das ist alles. Ich traue den Leuten alles Böse und alles Gute zu. Das ist nicht christlich unbedingt, aber das ist jedenfalls nach meiner Lebenserfahrung, bin ich damit am besten erfahren. Und wenn man die Leute, das habe ich immer gelernt, auch wenn man sie direkt anspricht für etwas, für eine Sache, wie ihr das jetzt hier macht, ihr macht das, ihr habt doch sicher eine, zwei, drei haben die Idee, sowas gärt doch, entsteht doch irgendwann einmal. Und dann kommen noch ein paar dazu, aber ihr habt doch sicher nicht die Illusion, dass alle jetzt auf einmal mitmachen. Da kommen vielleicht Leute, die auch fragen, kann ich hier mitmachen? So habe ich das erlebt. Und so ist das, wird das immer bleiben. Weil manchmal ist auch ganz gut, wenn nicht alle mitmachen. Ich finde, wenn alle was machen, dann bin ich schon wieder einer, der in Opposition geht. Und sage, also, da stimmt was nicht. Und alle etwas gut finden. Deshalb habe ich immer große Mühe bei den Riesendemonstrationen. Ich bin der Meinung, wenn man, andererseits, wenn man 10 Leute wissen, was sie wollen, so Typen vielleicht wie ihr, die wissen genau, was sie wollen, sie haben einen Plan und sie können den Plan auch beschreiben. Das ist ja, was bei Politik oft vermisst wird. Wie Sie sagen, vor der Wahl, hinterher Wahl. Das ist fast ein Ritual jetzt geworden. Mehrwertsteuer, vorher keine, dann 19% Mehrwertsteuer. Klar, es gibt genügend Beispiele, die das machen. Und das Furchtbare ist wirklich, wenn die Leute sich abwenden. Das ist das Schlimmste. Sagen, die sind alle irgendwie auf die Tasche, ich weiß nicht, es gibt einen Vorteil, die stopfen sich alle die Taschen voll. Ich würde gerne ihre Taschen sehen. Ich glaube nicht, dass die voll sind, dass sie sich die voll gestopft haben in ihrer politischen Tätigkeit. Es gibt so viele Vorteile auch, die langsam bedrohlich werden. Vorteile gibt es immer. Das ist der sicherste Besitz der Menschen, ein Vorteil. Das kann ihn niemand nehmen, wenn er nicht will. Und deshalb, ich werbe eigentlich auch wirklich für das Engagement in der Politik. Sollen sie da gehen, welche in ihrer Partei, meine oder ja, möglichst nicht in die AfD. Aber trotzdem sind die auf einmal berechenbar geworden. Vorher, wenn es nur eine wabernde Masse ist, wie in manchen sächsischen Orten, die dann losziehen, wenn irgendwo ein Bus kommt mit Flüchtlingen, die halte ich für viel gefährlicher. Sondern sie sind, und die werden sich auch zerlegen, wie das in Parteien üblich ist. Nochmal zu deinen linken Erwartungen irgendwie. Es ist leider eine linke Spezialität, erstmal den Gegner in den eigenen Reihen zu sehen, und dann erst in den Reihen der anderen, die man eigentlich, deren Politik man nun gar nicht möchte. Das ist eine fast Tradition geworden. Das zu überwinden wäre mal wirklich des Schweißes der Elenden wert. Da einen Weg zu finden. Und das heißt ja, wir hätten zusammen irgendwie eine Mehrheit. Und das war ohnehin. Was macht man daraus? Ist das nur ein Unüberwinden? Sind wir alle so eifersüchtig? Jeder will seins behalten? Oder wer ist derjenige, der über die Grenze springt und sagt, da ist eine Bedrohung, die haben wir beschrieben, die Leute folgen uns möglicherweise auch, also müssen wir das machen. Und dann war nicht schon im Vorfeld wieder, neulich bin ich so im Willy-Brandt-Kreis, dann war auch so, alle reden von der Vereinigung mit denen, ich sage, damals waren wir noch nicht, wenn wir selbst alles zusammentun, sind wir noch nicht mal die Mehrheit. Vielleicht müsste jeder für sich auch. Jeder hat doch andere Zielgruppen. Ich habe andere, Sie haben möglicherweise andere. Ich hoffe es jedenfalls, sonst hätten wir alle die gleichen. Dann würden es um die gleichen Leute balgen. Politik wird immer spannender jetzt, auch wenn es doch mal wieder auf Wahlen zugeht. Klappt das, trägt das Merkel-Modell, dieses Wohlfühlprogramm nach dem Motto, ich mache das schon für euch, wie ja manchmal das so dargestellt wird. Macht ja gar nicht alles für alle. Im Gegenteil, macht ja nicht für alle, wenn es das so wäre. Aber da kommt vielleicht nicht wirklich, dieses Modell, glaube ich, gerät auch an ihre Grenzen. Das wohl in dem Böhmermann-Fall, nennen wir das mal so, ziemlich deutlich, dass da plötzlich sich auf einmal sich auch vergaloppiert hatte. Nachdem sie voraus einen Gehorsam, nenne ich das, dem Erdogan gesagt hatte, ja, das ist verletzend. Dieses Wörter hätte sie nie sagen dürfen. Das war eine Einladung für den, nochmal zu klagen. Und da merkt man, dass alles wird irgendwann mal
ganz kurz verschwindet. Dazu, ganz kurz, der EU-Türkei-Deal auch für Kinderohren nochmal erklärt. Was ist das? Ist das ein Kauf eines Kettenhundes und man hat die Kette vergessen? Oder was ist das?
Ich kann es noch schlichter machen. Man möchte die Türkei zu einem Flüchtlingsgefängnis verwandeln. Und den Schlüssel von diesem Flüchtlingsgefängnis hält der türkische Staatspräsident Erdogan. Für dieses Flüchtlingsgefängnis bekommt Erdogan 6 Milliarden Euro zunächst. Erst hieß es 3 Milliarden, dann 6 Milliarden und irgendwie wird es immer mehr. Dann ging es um die Erweiterung der oder Beschleunigung, Intensivierung der Beitrittsverhandlungen. Jetzt am 30. Juni werden weitere Beitrittskapitel im EU-Beitrittsprozess mit der Türkei eröffnet. Weitere 2 Kapitel. Dann ging es um die Visaliberalisierung, also Visafreiheit, Reisefreiheit für fast 90 Millionen türkische Staatsbürger. Und genau, und noch Sachen wahrscheinlich, von denen wir nichts wissen, die irgendwie in der Hidden Agenda der Verhandler waren. Und diesen Schlüssel hat halt der türkische Staatspräsident inne und davon macht er halt Gebrauch. Er zeigt immer den Schlüssel und sagt, wenn du nicht spurst, Angela Merkel, dann werde ich die Flüchtlinge ziehen lassen. Und da gibt es halt mehrere Opfer, die Merkel dann auch ihm auf dem Silbertablett serviert hat. Das eine ist eben den Kopf von Jan Böhmermann, dem Satiriker, den sie nach einem Majestätsparagrafen sozusagen hat strafverfolgen lassen. Dann sind es auch 11 Mitglieder des Deutschen Bundestages, zu denen auch ich gehöre beispielsweise, die aufgrund einer längst überfälligen Resolution des Deutschen Bundestages, nämlich der Anerkennung des Völkermordes an den Armeniern vor 101 Jahren und auch der Anerkennung der deutschen Mitschuld an diesem Völkermord, ja, das wollte man ja lange nicht haben. Es gehörte ja zur deutschen Staatsräson, diesen Völkermord zu leugnen. Es war deutsche Staatsräson, vor allen Dingen aus Rücksichtnahme gegenüber der türkischen Regierung, mit der man ja immer noch die deutsch-türkische Waffenbrüderschaft hat, seit dem Ersten Weltkrieg.
Aber es war doch mal ein Fortschritt.
Natürlich war das ein Fortschritt. Deshalb sage ich ja, es war längst überfällig. Und deshalb habe ich ja auch mich stark dafür eingesetzt, dass meine Fraktion geschlossen diesem Antrag zustimmt, obwohl wir ja rausgekickt wurden mal wieder aus den anderen Fraktionen, dort an dem Antrag sozusagen mitzumachen und mitzugestalten. Aber wir haben dem zugestimmt. Und weil jetzt wir Abgeordnete zugestimmt haben, ist der Irre vom Bosporus jetzt losgeeilt und meint, wir sind irgendwie Vaterlandsverräter, unser Blut ist unverarmt.
Das Blut.
Genau, das Blut ist, wir Deutschen kennen uns ja gut aus darin.
Ja.
Unser Blut ist verunreinigt und müsste mal im Labor getestet werden. Und wir sind auch der verlängerte Arm von Terrororganisationen. Das ist interessant, weil also gerade die anderen Politiker hier, SPD und CDUler, die machen ja ständig diese ganze Lobhudelei. Gestern auch der Staatsminister Michael Roth im Auswärtigen Amt meinte, er ist dankbar der Türkei, dass sie so gut zu den Flüchtlingen ist, 2,7 Millionen syrische Flüchtlinge in der Türkei aufgenommen hat und gute Lebensbedingungen geschaffen hat. Das ist ja absurd. Es sind ja nur 230.000 von diesen Flüchtlingen in Camps, in Unterbringungen, in Zelten, in Lagern, also Flüchtlingscamps, und der Rest ist nämlich auf sich selbst gestellt, lebt auf der Straße oder sonst wo. Also das ist einfach dummes Zeug. Und dann gehört noch hinzu, dass da gesagt wird, wir sind dankbar. Dabei ist doch die Türkei, ihre Außenpolitik, die Bewaffnung von islamistischen Mörderbanden in Syrien ist mit dafür verantwortlich, dass Menschen fliehen aus der Türkei. Und das ist ja auch der Grund, warum mein Freund Can Dündar, der hat das ja öffentlich gemacht. Er hat letztes Jahr veröffentlicht Videomaterial, wie der türkische Geheimdienst Dschihadisten, Islamisten in Syrien bewaffnet, die dort dann armenische Dörfer angreifen, Christen, Alawiten massakrieren, Kriegsverbrechen begehen und die von einem NATO-Partner eben bewaffnet werden und dieser NATO-Partner wiederum von Deutschland aus bewaffnet wird und weiterhin bewaffnet wird, trotz gesicherter nachrichtendienstlicher Erkenntnisse, dass es so ist, wie ich das sage. Und da wird das halt sich bedankt und wird getan, als wenn sie altruistisch wären, die Türkei, und nichts damit zu tun haben, dass die Menschen ihre Heimat verloren haben. Und das ist sozusagen dieser Flüchtlingsdeal halt. Und dafür wurden wir jetzt zu dieser Armenien-Resolution zurückzukommen. Und wir werden auch geopfert, wir Abgeordnete, weil die Bundesregierung sich einen schlanken Fuß gemacht hat bei der Armenier-Abstimmung. Also der Vizekanzler hat einen Termin bei der Bauindustrie dieser historischen Abstimmung vorgezogen. Bundeskanzlerin Merkel ist ferngeblieben. Steinmeier hat sich irgendeine Reise organisiert nach Lateinamerika. Also das war die zweite Opfergabe. Die dritte Opfergabe ist, die 11 Abgeordneten dem Abschuss freizugeben. Der Erdogan hat uns zur Zielscheibe markiert. Wir werden bedroht. Hier sind BKA-Leute wegen der Sicherheit, weil wir unter Beschuss sind und weil es halt unsicher ist. und Merkel taucht weiterhin ab. Und die Frage wird halt sein, was wird die nächste Opfergabe? Und das macht halt nicht uns, aber die Bundesregierung, die diesen Pakt mit diesem Teufel dort geschlossen hat und dabei bleiben möchte, um die Flüchtlinge abzuwehren, macht es natürlich umso gefährlicher und erpressbarer. Und das Problem ist, wir sind zwar nicht erpressbar, aber Merkel hat uns zur Geisel von dieser Erpressungspolitik gemacht.
Wir können uns dankbar erweisen vor Ort, vor der Arena, nämlich wir haben ja wilde Gaben des türkischen Sultans, vier libysche Tiger. Die Frage ist jetzt, wir könnten jetzt direkt übergehen zur kommentierten Fütterung.
Das würde ich sagen, ja, würde ich vorschlagen. Also das, weil wir sind schon überfällig. Vielen Dank für die lange Geduld. Es kommt jetzt ein Lied. Bevor das Lied kommt, eine Antwort? Die Antwort der Bundesregierung haben wir hier schriftlich, also der kaiserlichen Imperatoren. Und weil also Sie einfach so fantastische Gäste waren, haben wir auch ein kleines Geschenk für Sie.
Vielen Dank.
Oder euch. Nein, die noch nicht. Da muss man wesentlich mehr noch liefern. Sekunde. Wir haben, ihr könnt auswählen. Es sind Bilder, von vergangenen oder auch aktuellen Aktionen. Vielleicht kannst du mal kurz, ich weiß gerade nicht, was es ist. Eins wird, ist ja die Flugbereitschaft der deutschen Zivilgesellschaft, was man im Bundestag hängen könnte. Dann haben wir von Die Toten kommen die erste Beerdigung in Berlin-Gatow einer 34-jährigen Frau. Und besonders perfide eigentlich und auch mein Lieblingsbild mit, das ist der eiserne Vorhang an der bulgarisch-türkischen Grenze und die weißen Kreuze, die da jetzt hängen. Und diese Stange hier ist das Update, was die EU dem Eisernen Vorhang verpasst hat im Oktober 2014, um da das neue Surveillance-Programm an einem Ort übrigens fotografiert, wo sie gar nicht 140 Kilometer von da entfernt, wo die EU überhaupt die Überwachungsmaßnahmen offiziell zugegeben hat, dass sie finanziert. Ja, bitte also wählt aus.
Ich würde gerne die Flugzeuge nehmen, weil ich dann morgen bei der Debatte im Deutschen Bundestag zu unserem schönen Antrag, der ja auch eine außerparlamentarische Implikation hat, würde ich das versuchen, morgen hochzuhalten. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, dass Sie hier waren. Was wollen Sie, Herr Steck? Ah ja.
Herr Steck, Sie haben gewählt. Klaus, du hast gewählt. Ja, ja, ja.
Das Kreuz.
Ja. Okay, wir signieren noch. Ne? Wir machen hier den Ruß ab und streichen den ran. Genau. Vielen Dank, dass ihr unsere Gäste wart im Salon. Wir haben nächsten Tagen, also morgen nicht, morgen ist Josef Vogel bei uns zu Gast und Michael Diers. Es wird ein bisschen akademischer. Aber am Samstag und Sonntag haben wir, glaube ich, noch ein bisschen Lücken, die wir noch füllen werden oder sonst setzen wir uns eben wieder selber hin. Vielen Dank, dass ihr alle da wart, dass Sie da waren. Jetzt geht's zur kommentierten Fütterung. Nach vorne, André wird leiden. Und bitte? Das ist für den nicht vorhandenen Gast, Georg Dietz, der verhindert ist. Dem schicken wir das. Und jetzt kommt Gesang. Richtig?
Ja, richtig.
Genau. Sicher?
Ganz sicher. Ich soll noch geben, die Frau Henze musste wieder im Bundestag das Original schreiben, soll ich euch übermitteln, vom Staatssekretär Frings. Originalunterschrift, die Antwort auf die Anfrage, die drei. Ja, das dürft ihr haben, das ist Original. Und die haben Kopien gemacht. Wer den Beschluss haben will, haben wir 50 Mal kopiert, könnt ihr mitnehmen, die Antwort, die ist. Und jetzt zum Schluss für die Sevim auch. Und Herrn Steg habe ich auch was mitgebracht euch, dass ihr nicht leer ausgeht. Das erste ist ein Gedicht. Es gibt auch die andere Türkei. Die Sevim weiß das. Die andere Türkei, zum Beispiel den Schriftsteller Nasim Hikmet. Und er hat ein Gedicht geschrieben für die Flüchtlinge, das ich singe im Refrain. Und der Refrain heißt, meine Brüder, ich sage es und ich singe den Refrain. Und das ist aber für alle, ich stehe jetzt hier für euch alle hin. Er hat geschrieben, er war ein Nelson Mandela, viele Jahre im Gefängnis, über 20 Jahre, und er ist herausgekommen aus der Türkei und kennzeichnet die andere Türkei, die auch von der Sevim dargestellt wird. Es gibt die andere Türkei. Und das Gedicht heißt folgendes, die meisten leben im Zwischendeck, fahren dritter Klasse, gehen zu Fuß, das sind die meisten. Die meisten verdienen sich ihr Brot mit 8, heiraten mit 20, sterben mit 40. Das sind die meisten. Meine Brüder und Schwestern, sind meine Haare auch blond, bin ich dennoch Asiat, sind meine Augen auch blau, bin ich dennoch Afrikaner. Kardischle Rümbak Mayen, Sadisatschli Oldo Yuma, Benasselöjem, Afrikalöjem. Kardischle Rümbak Mayen, Mavigösli Oldo Yuma, Benasselöjem, Afrikalöjem. Alle haben genug Brot, genug Zucker, genug Reis, gibt es für alle, nur nicht für die meisten. Für die meisten gibt es kein Licht auf der Straße, kein Schatten der Bäume, kein Glas in den Fenstern. Sie leben allein von der Hoffnung, das sind die meisten. Meine Brüder und Schwestern, sind meine Haare auch blond, bin ich dennoch Asiat, sind meine Augen auch blau, bin ich dennoch Afrikaner. Kardischle Rümbak Mayen, Sadisatschli Oldo Yuma, Benasselöjem, Afrikalöjem. Kardischle Rümbak Mayen, Mavigösli Oldo Yuma, Benasselöjem, Afrikalöjem. Das war Nazim Hikmet und passend dazu der Klaus Steg. Der Klaus Steg ist ja der politische Schreiber der Plakate. Er hat aber einen guten Kompagnon, das ist der Pablo Picasso. Und Pablo Picasso hat den Refrain, ja, ist der politische Künstler Picasso, der Picasso der politischen Plakate, möchte ich sagen. Und er hat ein tolles Plakat 1951 in Berlin gemacht. Dieses Plakat hat er zu den Weltjugendfestspielen gemacht. Und das zeigt das solidarische, friedliche Zusammenleben aller Völker. Und das ist, wir haben eine Tour gemacht durch ganz Europa 1992 schon, in alle Kriegsschauplätze, wir waren dort im Krieg. Das möchte ich der politischen Kunst geben, aber er bekommt es auch, das Original, und ihr bekommt es hier für die tolle Arbeit. Ich glaube, das ist ja wirklich Schönheit, Zentrum, Salon zur letzten Schönheit für den Picasso. Es war eine tolle Diskussion, ich bedanke mich bei euch. Und hier sind die Kopien, wer will die Antworten? Ja.